Dieser Film zerstört sich selbst in 170 Minuten. Das ist leider nichts, was von mir ist, aber ich muss hier an der Stelle Credit geben. Lenny von Cinema Strikes Back hat das als Review geschrieben auf Letterboxd. Und ich finde, man kann den Film kaum treffender beschreiben. Ich habe vielleicht noch einen Satz, den ich mir ausgedacht habe, den treffend beschreiben könnte. Ich bin gespannt, was der Satz ist, mit dem Eve ihn beschreiben wird. Wir reden heute über Mission Impossible 8, The Final Reckoning. Und Final soll diesmal wirklich Final sein oder auch nicht. Ich glaube, sie lassen sich trotzdem ein bisschen hinter Türen offen. Wir reden gleich drüber. Herzlich willkommen bei Nerd und Kultur. Was ist dein Satz, Eve?
Puh. Roland Emmerich presents The Fast and the Furious versus Skynet.
Skynet, ich wünschte, Skynet hat mehr Charakter. Weißt du, Skynet hat den Vorteil, Leute reden darüber und du hast da keine Vorstellung über Skynet. Also es ist in deinem Hinterkopf.
Ja und nein, Skynet aus Terminator Salvation. Weißt du noch, das war Helena Bonham Carter, die mit Sam Worthington gequatscht hat?
Ja, das habe ich ja verdrängt, weil es halt kacke ist. Weil in dem Moment, wo du Skynet ein Gesicht gibst, machst du Skynet kaputt.
Aber das hat ja Terminator auch gemacht. Und dann dachte sich Mission Impossible, hold my entity. So.
Ja, aber ich meine, um es auf die guten Filme zu münzen, Terminator 1 und 2, das ist total vage. Und das Böse hat ein Gesicht in Form des Terminators.
Ja, aber erneut, es funktioniert so oder so besser im Terminator-Franchise, weil es das fucking Terminator-Franchise ist. So. Ja. Also, das Einzige, ich glaube, da stehe ich alleine da. Ich ziehe krass viele Vergleiche zu Roland Emmerich und Michael Bay-Filmen. Und ich weiß, und da wird mir immer widersprochen, was ich damit meine ist, das ist ein Mission Impossible-Film ohne Spy-Kram. Also es ist ein Mission Impossible-Film, wo man andauernd Regierungsofficials trifft und Militärleute trifft. Und es ist nicht Exposition wie bei einem Heist-Movie. Es ist Exposition wie in einem Michael Bay und Roland Emmerich-Film. Und dass die Kamera dann auch immer zurückgeht in die Szenarien, wie reagiert das Weiße Haus und bla bla bla. Das ist so, das kenne ich von Roland Emmerich. Mhm. Das könnte Moonfall sein. Hieß er so? Ich glaube, der hieß Moonfall. So. Ich fand den ganz schlimm.
Darf ich eine Antithese dazu aufstellen?
Bitte.
Michael Bay, selbst in seinen schlechten Filmen, in seinen schlechteren Filmen, machte das viel besser, weil er so ein Gefühl dafür hat, wie die Kamera sich drehen muss, Zeitlupe, Pacing. Michael Bay hat ein Gefühl dafür, schlechtes Exposition-Dumping schick zu verkaufen.
Naja, ich glaube, du hast die späteren Transformers-Filme nicht gesehen.
Die späteren habe ich tatsächlich nicht gesehen. Den fünften habe ich nie geguckt.
Der vierte ist einer der wenigen Filme, wo ich fast aus dem Kino gegangen wäre.
Ich fand den sehr schlimm.
Also das war für mich der schlimmste der Reihe. Den fünften habe ich deswegen irgendwann zu Hause nachgeholt, weil ich ein Ranking für Moviepilot gemacht habe. Aber ich wollte ihn jetzt nicht im Kino sehen. Der vierte ist für mich einer der schlimmsten Blockbuster-Filme, die ich je gesehen habe. Und ähnlich wie bei Mission Impossible The Final Reckoning, die Laufzeit von Transformers 4 ist so krass. Ich dachte irgendwann, wir sind doch locker jetzt im letzten Akt. Es tut mir richtig weh, weil ich finde, der Film hat zwei sehr, sehr geile Setpieces. Eins ist, dass das nicht so krass vermarktet wurde. Das hat was mit dem U-Boot zu tun. Das sieht man auch im Trailer. Und ich fand, das war Kino-Gold. Nichtsdestotrotz, das und für mich halt, und ich weiß, es ist so ein Streitthema, das und Mission Impossible 2 sind zwei Filme, die für mich irgendwie nichts mit dem Franchise zu tun haben. Jetzt ist die Frage, was finde ich schlimmer? Und da muss ich echt noch mal überlegen. Also, ich bin mir da gerade noch nicht sicher. Entweder ist The Final Reckoning jetzt auf dem letzten Platz, was ich bei jeder Liste verstehen würde. Mhm. Oder es ist MI2. Ich finde MI2 und Final Reckoning haben auch was gemeinsam. Und zwar, wenn ich die jeweiligen Stärken, die meiner Meinung nach nicht viele sind, voll ausgeschöpft werden. Und ich meine, in MI2 hast du ja diese John Woo-Action, die so drüber ist. Mhm. Das war ja das, was ich früher beklagt habe, aber mittlerweile ist das, was Spaß macht am Film. So ähnlich ist es hier. Wenn nicht diese zwei geilen Setpieces sind, dann sind beide Filme überraschend dröge und langweilig. Und ich finde, das ist eine Sünde im Action-Kino. Ich finde, das ist eine Sünde in einem Mission Impossible-Film. Das ist der Film mit einem ganz, ganz schwierigen Pacing. Und ich bin einer von denen, die Dead Reckoning Part 1 voll mochten. Ja, der hatte hier und da auch ein paar Holpersteine, aber ich fand den im Gesamten ziemlich geil. Und aber dieser Film ist wirklich über Bord gesprungen. Ich muss sagen, selten hatte ich etwas, wo ein Finale eingeteilt wurde in Part 1 und Part 2. Und der erste ist so viel besser. Ich meine, es gibt das bei Harry Potter, wie heißt es? Deathly Hallows?
Deathly Hallows, ja.
Ja, da ist der erste, ich mag den ja, aber ich verstehe, dass alle sagen, der zweite. Nee,
Hollows.
Ich weiß es schon nicht mehr.
Ich bin der Harry Potter-Fan von uns beiden, mir ist gerade nicht eingefallen.
Also ich finde ja den ersten unterschätzt, aber ja, der zweite ist natürlich das, warum wir hier sind. Hunger Games Finale ist der erste für mich ein glorifizierter Trailer für den zweiten. Aber hier finde ich Dead Reckoning Part 1 so viel besser als den zweiten, weil er sich immer noch angefühlt hat wie ein Mission Impossible Film. Der Dialog war ein bisschen scheiße, aber die Figuren haben Spaß gemacht. Der hatte eine Leichtfüßigkeit, der hatte auch zum Schluss Espionage im Zug, was Spaß gemacht hat und ein Callback war zu MI1. Aber was die hier gemacht haben, ey, also ich verstehe gar nichts. Ich war wirklich so, hä? Ist es noch Mission Impossible? Also ich war wirklich schockiert. Ich war wirklich schockiert. Und gerade, das sagen auch alle Reviews, die erste Hälfte wirkt wie so ein Flickenteppich. Wirkt wirklich wie so ein Flickenteppich, wo man auch retroaktiv zurückspringt in andere Filme, als gäbe es da einen Masterplan. Das ist wirklich somehow Palpatine Returned. Und es funktioniert gar nicht. Ich denke, das Mission Impossible Franchise, klar, hier und da gab es immer mal Querverweise. Klar, es gab auch eine leichte Kontinuität mit Figuren hier und da. Aber im Grunde genommen ist es ein Anthology-Franchise. Und da hat Schröck den sehr guten Beispiel, das gute Beispiel gebracht. Das
also ist Schröck der, von Kino Plus.
Genau, das ist der No Time to Die, der Mission Impossible-Filme. Und da hat er nicht ganz unrecht.
Ja, ja, also No Time to Die ist für mich sogar noch mehr Abschluss als der.
Aus verschiedenen Gründen.
Da müssen wir im Spoiler-Part drauf eingehen. Ihr hört schon, wir sind noch sehr spoilerfrei.
Ja.
Also über die Stunts kann man, glaube ich, sehr offen reden, weil die Stunts sind das, womit sie hausieren gehen. Die Featurettes, als eine ist die U-Boot-Szene, das andere ist die Doppeldecker-Szene. Jetzt hast du so viel geredet und ich habe jetzt gerade so viel Gedanken dazu, dass ich nicht weiß, welchen ich zuerst formulieren soll. Das Ding ist, wie stehen wir zu dem Franchise? Das hast du auch gerade so eingebunden.
Ja. Und
was ist Mission Impossible für jemanden? Was ist das für uns? Mhm. Wir haben das auch schon in unserer langen Folge zu Dead Reckoning schon versucht, aufzuarbeiten. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören, gerade weil es zu diesem Film dazugehört. Aber in kurz ist es so bei mir, ich bin großer Fan, weil ich eben auch aus diesem Agenten-Fansein komme. Ich komme daher, James-Bond-Fan zu sein. Und ich habe dann in den 90ern Mission Impossible für mich entdeckt. Nicht mal das stimmt gar nicht ganz. Mein erster Kontakt zu Mission Impossible war ja mit der Ende der 80er-Jahre-Serie. Also das war ja schon eigentlich nicht ein Remake, sondern ein Legacy-Sequel, würde man heute sagen. Mission Impossible geht ja zurück in die 60er Jahre, 1966. Und damit kann man auch sagen, mitten in diesen Spy-Hype, es gab ganz viele Sachen, die drumherum entstanden sind, weil James Bond so erfolgreich war. Da gab es den Man from U.N.C.L.E., es gab The Avengers in Britannien. Und zwar, deswegen heißt ja Marvel's
mit Avengers. Mit Schirmscham und Melode. Genau.
Aus rechtlichen Gründen heißt ja Marvel's The Avengers in Großbritannien Marvel's Avengers, weil es die Serie The Avengers schon gibt und die so kult ist. So, Mission Impossible kommt daher mit der 60er-Jahre-Serie. Ich habe ein paar Folgen gesehen, ich finde die auch kultig und charmant, aber ich habe die nie ganz geguckt. Ich bin aufgewachsen und ich weiß noch, dass es neben Star Trek The Next Generation die erste Fernsehserie in meinem Leben gewesen, die ich bewusst eingeschaltet habe. Mission Impossible lief ZDF oder ARD oder so. Ich glaube, samstags, relativ sicher, habe ich als Kind samstags gesehen. Ich habe mich richtig drauf gefreut, weil ich das Intro schon so geil fand. Und ich glaube, die Serie wurde auch nie wieder so geil wie das Intro. Aber damit bin ich aufgewachsen. Und dann kam Mission Impossible, der Film, und ich war hin und weg. Und das Videospiel dazu auf dem N64,
hast du das gespielt? Das habe ich richtig häufig gespielt.
Ich würde sagen, das ist echt eine der besten Spieleumsetzungen ihrer Zeit.
Ja, absolut. Ja. Wo Ethan Hunt ein Rothaariger ist, weil Tom Cruise es verboten hat, dass der ausschaut wie er.
Ach, das da habe ich mir nie Gedanken gemacht. Stimmt.
Der sieht ja null aus wie Tom Cruise. Aber
mir fällt auch gerade ein, ich habe das Spiel gespielt, bevor ich den Film gesehen habe. Das heißt sogar, ich war bei ein paar Sachen enttäuscht, dass die nicht im Film vorgekommen sind.
Ja, das Spiel ist noch extravaganter und hat noch viel wildere Mission Impossibles als der Film.
Und ist noch viel näher an der Serie, finde ich, an der 80er-Serie zumindest. Plus, es hat so Metal Gear Solid-Elemente. Guck mal, ja, es ist gerade cool, auf U-Boot-Basen zu schleichen und sowas, ne?
Ja, und auch mit dem Gesichtsimitator und jemandem Brechmittel zu geben auf einer Party. Und was ich immer mochte, war, die Betäubten immer so wegzuziehen. Da siehst du mal, wie die Füße irgendwie so in eine Klokabine gezogen werden.
Also, großartiges Spiel für seine Zeit. Hat vieles vorweggenommen, was man heute in die Hitman-Spiele packen würde. Oder von mir aus dann auch später in Metal Gear Solid.
Auch in Last of Us passiert.
Last of Us natürlich, ja, ne? Wegen Schleich-Action. Mhm. Okay. Auch dazu mehr in unserem Last of Us Podcast. Jetzt ist es so, ich bin in den 90ern damit groß geworden, Mission Impossible, die Serie und dann der Film. Und der, ich weiß noch, wie es war, als 2000 Mission Impossible 2 rauskam. Was für ein Hype darum generiert wurde. Dass Limp Bizkit überall oben in den Charts war, mit ihrem Take a Look Around und so weiter. Und ich war davon, es war ja ein Jahr nach Matrix. Es war wieder cool, irgendwas mit Sonnenbrille und Lederjacke zu machen, ne? Und ich liebe diese Zeit. Also da ist viel Nostalgie dabei und deswegen liebe ich auch Mission Impossible 2. Aber ich mag dieses Konzept halt einfach hinter diesen ersten vier Filmen. Und der vierte war 2011, glaube ich, Ghost Protocol.
Ja, ja, ja.
So ungefähr. Die ersten vier Filme standen für vier junge, verschiedene Regisseure. Nee, warte mal, das stimmt gar nicht. Der erste war ja von Brian De Palma, also war sie nicht ein junger Regisseur.
Nee, aber für unterschiedliche Regisseure mit unterschiedlichen Stilen.
Ich war gerade kurz beim Alien-Franchise. Ist ja Quatsch, und Wu ist ja auch kein junger Regisseur gewesen. So, nehmen wir es wieder weg.
J.J. Abrams war auch nicht mehr so jung.
Ja, aber es war seine Kinopremiere.
Stimmt.
Das war seine Kinopremiere und für Brad Bird, also für
Ghost Protocol. War sein erster Live-Action.
Sein erster Live-Action-Film. So, und du hast halt vier Regisseure, die irgendwie neue Gefilde vorgestoßen sind für ihre Verhältnisse. Und du hast vier verschiedene Genres, würde ich sogar sagen. Der erste ist ein richtiger Spy-Thriller. Der zweite ist ein Hongkong-Blood-Opera-Action-Movie. Der dritte ist Alias, also auch nochmal so eine andere Art von Spy-Thriller. Plus ein bisschen True Lies und so, also die Szene auf der Brücke. Nee. Philip Seymour Hoffman gibt sich richtiges Kammerspiel mit Tom Cruise. So einen guten Antagonisten haben wir nie wieder in dem Franchise gekriegt. Und in Ghost Protocol geht Brad Bird halt All-in-Adventure-Movie auch noch, finde ich. So, also du hast wirklich vier, finde ich, grandiose Filme, die auf ihre Art und Weise grandios sind. Und man kann den zweiten aus guten Gründen hassen. Ich bin nur nicht genau in diesem Lager, weil für mich ist Mission Impossible die Filme. Tom Cruise macht crazy Zeug in komplett unterschiedlichen Genres mit komplett unterschiedlichen Ideen, unterschiedlichem Look. Und das ist cool. Und dann kam Rogue Nation. Ab Christopher McQuarrie haben wir einfach ein anderes Franchise. Und das kann man gut finden. Viele finden auch Fallout super gut und Rogue Nation super gut. Für mich beginnt da der Downfall von Mission Impossible. Und ich tat mich immer schwerer mit den Filmen. Ich finde aber selbst Fallout okay. Also Fallout hat geile Stunts, das gebe ich dem Film. Aber bei Dead Reckoning, da war ich raus. Also da habe ich wirklich gedacht, das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht mehr mein Mission Impossible. Ne? Die Entität, wollt ihr mich verarschen? Skynet, also Skynet meets Fast and Furious. Ich habe es nicht mehr glauben können, dass der Bösewicht jetzt ein Bildschirmschoner auf diesen digitalen Bilderrahmen ist.
Mhm.
Also es ist ein Bildschirmschoner. Ich kann das nicht ernst nehmen. Und dann hat er den austauschbarsten Bösewicht. Also
ja.
Ich glaube, wenn sie den recastet hätten, hätte es keiner gemerkt.
Absolut, und da muss ich auch direkt sagen, und das ist jetzt, wir werden ja noch detailliert drüber sprechen, das ist ja schon irgendwie interessant, dass man in das große Finale anscheinend der Reihe, so spät in der Reihe, eine Figur einführt, die anscheinend mit ausschlaggebend dafür ist, dass Ethan ist, wer er ist. Und da wird irgendwie eine tragische Backstory zwischen den beiden angedeutet. Aber es wird hart vage gehalten in Part 1. Und ratet mal, in Part 2 ist es genauso vage. Also, es gibt nicht mal eine richtige
Ich würde sogar weitergehen. Es ist egal für Part 2.
Yeah.
Wie kann denn dieser Aufbau egal sein? Du hast gerade so getan, als wäre das der Grund für alles. Und dann wird der Also, müssen wir einen Spoiler-Part bereden über einen gewissen Ende für eine Figur. Aber ich wirklich dachte, das ist nicht euer Ernst.
Ja, und im zweiten, ich glaube, der Schauspieler hat Regieanweisungen gekriegt. Ja, deine Figur ist hart trocken und Pom Klementjew, die passt viel mehr in den Film rein, in Dead Reckoning Part 1, weil die bleibt halt wirklich im Kopf. Aber dein Charakter, der ist so bland, der ist halt da. Mach mal ein bisschen was mit der Figur. Deswegen kichert der und macht und so und sagt, ah, ich bin böse. Und ich, oh, ist das scheiße. Also, ich fand den, ich fand ja immer den lahmsten Bösewicht war ein ziemlich guter Schauspieler und das war der aus Ghost Protocol. Das ist ja hier der Vater von Theon Greyjoy aus John Wick, dieser
Ja, der hat leider verstorbene, wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen?
Ich vergesse auch immer
seinen Namen. Das ist der Schwede aus der im Original von Girl with the Dragon Tattoo, also Verblendung, Danny Craigs Figur gespielt hat quasi. Michael Blomqvist, hieß der so?
Der ist verstorben?
Ja, der ist gestorben. Also, wirklich? Der ist schon länger tot. Der ist tragisch gestorben, ich glaube an Krebs.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist auch richtig traurig, weil ich meine, es ist sowieso traurig, wenn jemand stirbt. Aber ich meine, weißt du, der war gerade auf so einem Hollywood-High. Weil der konnte ja alles spielen. Der kann gute Figuren spielen, der kann böse Charaktere spielen. Der kann sogar in einem Film, wo der Bösewicht egal ist wie Ghost Protocol, da ist er ja wirklich egal. Er hat einfach einen Blick. Er hat einfach einen Look und die deuten ja nur an, was seine Motive sind. Da war im Drehbuch stand mehr, als sie als uns gezeigt haben im Film. Das war ja wirklich bland und rausgeschnitten alles. Aber Michael Nimquist heißt er, glaube ich. So, jetzt habe ich den Namen langsam. Macht das einfach wahnsinnig gut.
Ich muss halt auch sagen, Ghost Protocol, für mich war das immer okay, dass der Bad Guy so lahm war. Weil für mich war der Bad Guy in Ghost Protocol die Situation. Weißt du? Und zwar, dass das Team diesmal komplett auf sich allein gestellt ist und dass es der einzige Film ist, wo durchgehend das Equipment nicht funktioniert. Das fand ich halt immer so einen spannenden Einfall. Es geht ja schon los, dass sich die Nachricht nicht von selbst zerstört und Ethan nachhelfen muss und dass danach die Gesichtsimitatoren nicht funktionieren, weswegen er sich überhaupt an Burj Khalifa hangeln muss. Und dass dann die Handschuhe nicht funktionieren. Also, und selbst zum Schluss, wenn er die Mission abbrechen will von dem Launch des Nuklearcodes, wie häufig muss er da gegen das Ding hauen, dass es endlich funktioniert? Also, das fand ich sehr charmant, dass das einfach so, weil Mission Impossible wird ja immer possible durch deren Technologie. Und wenn deren Technologie aber abschmieren ist, wie in Teil 4, ist es wirklich eine Mission Impossible.
Ich muss das um korrigierender Weise schnell dazu sagen. Ich habe nachgeschaut, Michael Blomqvist heißt natürlich die Rolle in Verblendung. Aber ich verwechsel es deswegen, weil der Schauspieler Michael Nyqvist heißt. Es ist sehr nah beieinander. Aber man kann sagen, dass Ghost Protocol immer unsere Expectations subvertet, die ganze Zeit. Weil sie gehen immer davon aus, du hast ja schon mal die anderen Mission Impossible-Filme gesehen. Das hier ist auch so ein bisschen die Parodie darauf. Und du merkst, dass es von dem Typen ist, der The Incredibles gemacht hat. Es ist ein Superheldenfilm, aber es ist gleichzeitig eine leichte Parodie auf Superhelden.
Ja, es ist halt so ein leichtfüßiger, wirklich sehr schöner Spy-Film, der sich aber an den richtigen Momenten ernst nimmt und trotzdem diese adrenalinmäßigen Sequenzen hat, der aber auch nicht vergessen hat, dass es ein Spy-Genre ist. Das heißt, es gibt dort halt auch dieses Undercover-Sein und sonst was. Und ich mag das sehr gerne. Ja. Ich persönlich, ich war ja ein Fan von Christopher McQuarries Film. Ich finde ich will immer Rogue One sagen. Ich weiß
Rogue
nicht,
Nation.
Rogue Nation. Ja. Ich mag den sehr gerne, aber ich mochte Teil 4 immer mehr. Für mich war das so, da hat er probiert, sehr an Brad Bird's Stil anzuknüpfen. Und deswegen hat er sich auch angefühlt wie aus einem Guss mit Ghost Protocol.
Ich sag dir den Grund dafür, warum er sich wie ein Guss ausfühlt.
Ich weiß, weil er mit am Set war von Ghost Protocol und weil er auch ausgeholfen hat mit dem Dialog.
Nee, das wusste ich nicht, das habe ich nicht gemeint. Aber stimmt, der war Drehbuchdoktor. Weil Christopher McQuarrie kommt ja aus dem Drehbuchbereich eigentlich. Mhm. Er hat dann irgendwann angefangen, Regie zu führen, auch vor allem Tom Cruise Sachen, die Jack Reacher Tom Cruise Film hat er gemacht. Er ist ja der den Oscar gekriegt hat für Usual Suspects. Yeah. Das muss man echt nicht vergessen. Und deswegen wundert es mich umso mehr, dass wir jetzt Final Reckoning am Ende kriegen, den er auch geschrieben hat. Nee, der eigentliche Grund dahinter ist, manchmal, ich sag ja auch, in der Kunst ist es so, nur Alleinherrscher funktioniert nicht. Gute Künstler sind immer Kollaborateure auch. Und in dem Moment, wo du kein Korrektiv hast, wie einen Produzenten, der auch mächtig ist, dann kriegst du manchmal ein komisches Gewülst an Filmen, das aus einem Kopf entsprungen ist, der tun kann, was er will. Und das ist in dem Fall einfach Tom Cruise. Ich finde, das sieht man auch ganz stark in Dead Reckoning. Wir gehen auch gleich nochmal in die Details rein. Aber zur Geschichte von Mission Impossible gehört auch, dass Paramount lange versucht hat, einen Mission Impossible-Film zu machen, hat sich hingekriegt. Wer dann eingesprungen ist und es gemacht hat, war Tom Cruise und seine Produzentin Paula Wagner. Die haben zusammen eine Firma gegründet für Mission Impossible. Oder als erste, wie soll ich sagen, die haben eine Produktionsfirma gegründet und als erstes Projekt haben sie Mission Impossible angegangen. Und die ersten, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube sogar die ersten drei sind von den beiden. Vor allem die ersten zwei. Und ich sag vor allem die ersten zwei, weil ab dem dritten war Bad Robot am Start von J.J. Abrams. Die Kollaboration hat so gut für Tom Cruise funktioniert, dass er mit Bad Robot nicht nur den dritten gemacht hat, sondern eben auch den vierten und den fünften, genau.
Und den sechsten. Und den sechsten.
Den sechsten haben sie auch noch gemacht?
Ja, ja.
Ich dachte, da waren sie schon raus.
Ich dachte auch, aber ich habe den vor kurzer Zeit gesehen und da kommt das Bad Robot-Logo.
Okay, dann
also
bist
ich
du
will
da
auch
dabei.
Warte, lass mich kurz noch mal das gegenchecken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, warte, ich guck das mal eben nach.
Auf jeden Fall gab es irgendwann zwischen dem 6. und dem 7. gab es einen Bruch.
Ja, yep, also, J.J. Abrams ist auch Produzent von Fallout.
Die sind, genau, deswegen ist Fallout wahrscheinlich noch die Spitze, ja.
Was halt auch übrigens Sinn ergibt, weil Fallout beendet ja auch die Story, die mit J.J. Abrams Film angefangen hat. Diese ganze Julia-Geschichte. Die geht
das stimmt, aber das ist ja nicht für die Produzenten-Credit jetzt wichtig.
Ich weiß, aber ich glaube schon, dass das
eine Rolle gespielt hat.
Ich glaube schon, dass es eine Rolle gespielt
hat. Das glaube ich auch, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fürs Drehbuch und so. Also J.J. Abrams war der Erste, der gesagt hat, ab dem dritten quasi, mit dem vierten, die anderen Filme wissen, dass es die anderen davor gab. Mhm. Weil der dritte hat die anderen nicht beachtet, der zweite hat den anderen davor nicht beachtet und der erste hat zwar theoretisch die Serie beachtet, aber alle, die aus der Serie kamen, hassen ja den Film. Mhm. Ich verstehe das nur so ein bisschen, aber okay. Kennst du die ursprüngliche Idee für Mission Impossible 1?
Ja, ich weiß.
Anfang?
Ich weiß, ja. Ich weiß.
Sie wollten an euch da draußen, sie wollten die alte Crew töten, komplett. Yeah. Stattdessen haben sie eine neue Crew getötet und den einen Hauptcharakter halt zum Bösewicht gemacht, Jim Phelps. So, aber worauf ich hinaus will, ist, du merkst trotzdem so einen Bruch. Bad Robot ist nicht mehr dabei. Und jetzt haben wir Christopher McQuarrie und Cruise, die es zusammen produzieren. Das hat auch bei Top Gun Maverick fantastisch funktioniert. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber da war, glaube ich, streng genommen Jerry Bruckheimer noch mit am Start, weil er ja auch die Rechte noch an Top Gun hat. Also insofern war da auch wieder so ein Korrektiv noch so mit drin. Aber wenn du jetzt so einen kompletten Alleinherrscher hast, und das ist das Einzige, was ich Dead Reckoning und Final Reckoning wirklich hoch anrechne, was für ein Commitment das ist. Dass die zwei gesagt haben, wir arbeiten jetzt 7 Jahre lang an zwei Filmen, die aufeinander aufbauen. Ein riesiges Epos, ein Mission Impossible Epos. Ja, sie hat mit Fallout die Spitze erreicht, der erfolgreichste Mission Impossible, der auch der beliebteste ist, glaube ich, tatsächlich bei euch da draußen. Und sie waren der festen Überzeugung, sie haben die perfekte Formel für Ethan Hunt gefunden. Und jetzt machen sie den 7. und 8. Back-to-Back Avengers-Style. Das wird die Leute umhauen. Mhm. Und dann kommt Dead Reckoning raus. Also beide auch hintereinander gedreht, Back-to-Back, diese Filme, in der Pandemie, unter widrigsten Umständen. Aber auch wirklich jahrelang. Also die Stunts haben sie alle zuerst gedreht. Und dann sehr vieles teilweise ein Jahr später und so, ne? Mhm. Und deswegen sind auch so viele Schauspieler wieder raus, wie Rebecca Ferguson und so, weil sie nicht jahrelang rumsitzen wollten, sondern auch andere Projekte machen wollten. Die müssen ja immer available sein und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir halt bei diesen zwei Filmen angekommen. Und mein Kurzfazit, um jetzt endlich mal nach 20 Minuten zu einem Kurzfazit zu kommen von mir, ich finde, der größte Stunt, den Tom Cruise je gemacht hat, ist, diesen Film öfter als einmal zu sehen. So schlimm finde ich den. Ich finde ihn wirklich so schlimm. Ich finde auch die Stunts nicht so beeindruckend wie du. Wenn wir jetzt auch gleich ins Detail gehen, die Struktur ist ganz schlimm. Es ist wirklich, Neo geht ins Büro des Architekten und wird 1,5 Stunden lang zugelabert, was in dem Film davor passiert ist, was in diesem Film gerade passiert. Ach, und übrigens, was in den anderen 6 Filmen auch noch passiert ist.
Und übrigens, wir gehen zurück und retconnen ganz viel. Und das hasse ich ganz doll.
Ja, das auch noch.
Also ich muss sagen, es gibt ein paar Elemente hier. Du und ich, wir haben ja ich glaube, der vernichtendste Podcast, den wir beide je rausgehauen haben. Kannst du dir, glaubst du, du weißt noch, was es war?
Mir fällt immer nur ein, wo immer einer von uns richtig scheiße drauf war.
Nee, wo wir beide wirklich bewaffnet in den Podcast gegangen sind.
Und was sind wir bewaffnet reingegangen?
Und kennst du diese Szene von Family Guy, wo Stewie und Brian die Surf and Bird-Platte von Peter so zerprügeln und dann noch mit Baseballschläger drauf und dann noch da reintreten? Aha, ja. Es gibt einen Podcast von uns beiden, wo wir das gemacht haben. Was? Ein Film, der uns geeint hat in Verachtung und Hass. Kriegst du das? Es ergibt halt auch Sinn für ein Gleichnis, das ich ziehen werde zu diesem Film.
Ja, also, der Barbie meinst du jetzt nicht?
Nö, wir haben keinen
Podcast gegeben.
Nee, ich meine, wo wir richtig ausgerastet sind.
Nee, sag doch, gib mir mal einen Tipp wenigstens.
Es ist auch Legacy-Sequel.
Legacy-Sequel? Haben wir zu Terminator 6 haben wir nichts gemacht. Ah ja, hier, Jurassic World
Dominion. Jurassic World Dominion, der hat uns ja beide so gebrochen. Mhm. Und wir beide sind nicht mal Fans von Teil 1 und 2, die mögen wir auch nicht. Aber Teil 3 hat dem die Krone aufgesetzt. Und Teil 3 hat dem ja auch die Krone aufgesetzt, weil der Plot halt derartig bescheuert war. Und auch, was sie mit Figuren gemacht haben. Weißt du, sie bringen Figuren zurück, die im ersten Jurassic Park in einem geerdeten Film eine Rolle gespielt haben, bringen die zurück und die sind jetzt Teil von Superbösewichten und sonst was, weißt du? Und genau das macht dieser Film. Ja, genau das macht dieser Film. Mhm. Also es gibt ein paar Entscheidungen mit Figuren, die nie eine große Rolle gespielt haben und die sind jetzt irgendwie zurück und sollen im neuen Licht erstrahlen und ich kotz da im Strahl, wenn ich sowas sehe. Mhm. Und guck mal, mir tut's halt mega leid, weil ich mag die Figuren, ich mag Dead Reckoning 1 sehr gerne, ich mochte auch Hayley Atwell total gerne in Dead Reckoning Part 1, liegt eventuell auch daran, dass ich den krassesten Crush auf sie hab, aber nein, ich find sie auch als Figur.
Tom Cruise hat auch den krassesten Crush auf sie gehabt.
Ja, merkst du. Also es gibt nicht ohne Grund die Großaufnahme von der Mund-zu-Mund-Beatmung, wo die Kamera immer wieder in ihren Ausschnitt fährt. Immer wieder.
Also nur Disclaimer für die, die es nicht gecheckt haben, die zwei waren eine Zeit lang zusammen.
Ach, wirklich?
Ach, das wusstest du nicht?
Nein.
Nee, die waren zusammen.
Während des Drehs?
Während des Drehs. Also, sie sind zusammengekommen. Doch, die waren ein paar. Aber die sind es mittlerweile nicht mehr. Und sie waren sehr schnell. Die waren schon zu Dead Reckoning, als er rausgekommen ist, nicht mehr. Und ich habe so eine kleine Vermutung, warum ihre Rolle kleiner ist in Final Reckoning als ursprünglich. Also, in Dead Reckoning ist es ja schon fast die zwei auf der Flucht. Das ist ja wirklich fast schon Buddy-Movie.
Ja. Yeah.
Und in Final Reckoning nicht. In Final Reckoning sind wir ja in einem Film angekommen, das stört mich übrigens auch sehr, in dem er schon in der allerersten Minute der Man of Man genannt wird und später im Film The Chosen One. Und alle Figuren sind damit beschäftigt, Tom Cruise anzubeten, als wäre er ihre Sekte, wie toll er doch ist. Und dass nur er und er allein auf jeden Fall die Welt retten kann. Und wir müssen ihm nur vertrauen, dass er das schafft, weil er wird es schon irgendwie schaffen. So, das ist der Film hat wirklich der geht 3 Stunden. Und 2 Stunden und 40 Minuten davon wird gesagt, wie toll Tom Cruise ist. Und das ist für mich wirklich kaum zu ertragen. Und ich halte viel von Tom Cruise als Schauspieler, als Entrepreneur, als Unterhalter, als Entertainer. Ich halte, was das angeht, wirklich viel von Tom Cruise. Ich habe einen riesen Respekt vor ihm und seiner Arbeit. Aber diese Selbstbeweihräucherung halte ich nicht aus.
Ja, das ist in dem Film erneut. Das passt zu Fast and the Furious. Das ist das Gleiche, was Vin Diesel aus sich macht mit Dominic Toretto. Das ist 1:1 das Gleiche. Und zwar nur, dass es da noch alberner ist, weil er war prädestiniert, schnelle Autos zu fahren und DVD-Player zu klauen. Und jetzt verhindert er den Dritten Weltkrieg.
Ist das so viel alberner? Weißt du, Mission Impossible 1 geht es darum, eine Agentenliste zurückzuholen.
Ja, ja.
Die Doppelagenten.
Aber zumindest war er ein Top-Agent. Vin Diesel hat DVD-Player geklaut.
Schon,
trotzdem wird er rekrutiert von quasi den Avengers.
Aber ich finde, man merkt schon, dass ihnen die Themen dieses immer sich gegenseitig toppen, diese Filme, weißt du? Da hast du schon den Fallout verhindert, du hast schon den Nuklearkrieg verhindert. Was wäre noch schlimmer? Noch ein Nuklearkrieg, aber nicht von einem Menschen ausgelöst, sondern von einer AI, die eigentlich alle Menschen vernichten will. Und selbst dieses gut, das Thema ist so ausgelutscht, dass sie vielleicht nicht nochmal dieses philosophische Thema aufmachen wollen, wie ja Terminator im Ansatz wenigstens, Mensch gegen Maschine. Das ist halt im Hintergrund und das ist dann auch irgendwann egal. Aber es wird ja auch immer alberner. Da fehlt ja wirklich nur noch das Auto in Space. Weil wir sind ja auch extra zu Doppeldeckern zurück. Das ist ja für mich auch in vielen Stellen einfach ein Rückschritt als Mission Impossible-Fan. Und ich bin ein Mission Impossible-Fan. Ich muss ja nicht alles dafür mögen, nur weil ich ein Fan bin. Weißt du, er hing mal an einem großen Militärtransporter. Das war krass. Da sage ich auch, das war auch ein gefährlicher Stunt, das war beeindruckend. Aber diese Doppeldecker, also Kollege Tino Hahn aus Berlin hat das mal ganz schön gesagt, das ist so ein bisschen, als würdest du eine Red Bull Racing Show so anschauen. Diese Flugshow. So fühlt sich ja der Stunt auch an. Das sind zwei Doppeldecker, die sich verfolgen. Das ist wirklich so lahm, wie sich's anhört. Und auf dem Flugzeug rumkraxeln gab's halt in den Bond-Filmen schon vor 40 Jahren einen Octopussy. Sie haben einfach Octopussy genommen, haben Stunts daraus geklaut. Alles mit dem Zug, mit dem Doppeldecker. Das gab's alles schon Octopussy. Da hat's halt nicht Roger Moore gemacht, um Himmels Willen. Der Mann war über 50. Aber da haben es halt Stuntman gemacht und die haben es ohne Sicherheitsseile gemacht. Die hatten halt natürlich so ganz schlecht versteckten Fallschirm unter der Jacke, aber die sind da halt auf dem Flugzeug rumgekraxelt. Und Tom Cruise lässt sich da halt festketten und lässt sich da durch die Luft ziehen. Und klar, ich kann nicht mal auf den Stuhl steigen mit meiner Höhenangst. Wer bin ich, dass ich drüber urteile? Aber er hat schon so viel krassere Sachen gemacht. Und das hier haben wir schon seit über 40 Jahren in Film und Fernsehen gesehen. Das ist nichts Besonderes für mich.
Es erinnert halt auch krass an, ich meine, bei Fallout, der Stunt mit dem Hubschrauber, wo er wirklich sich noch mal fallen lässt und dann da an dieser.
Das ist geil.
Das ist krass. Ich habe da ein Interview mit Simon Pegg gesehen, der bei der Szene dachte, dass was falsch gegangen ist und dass er gleich sterben wird. Mhm. Weißt du, als er sich da hat fallen lassen. Das ist krass.
Ja.
Und ich kann es halt auch erneut sagen. Ich muss sagen, Rogue Nation und Fallout, und das, obwohl sie vom gleichen Typen gemacht wurden, da hatte ich so Respekt vor Christopher McQuarrie, dass er es geschafft hat, jedes Mal einen anderen Stil zu haben. Weil Rogue Nation und Fallout sind zwei sehr unterschiedliche Filme vom Stil. Mhm. Rogue Nation ist noch ein bisschen leichtfüßiger. Mhm. Und Fallout wirkt schon so ein bisschen wie der Dark Knight der Reihe. Wirkt schon so ein bisschen wie Skyfall, weißt du? Und liegt halt auch an der Musikwahl. Und ich muss sagen, The Final Reckoning hat meiner Meinung nach die schlechteste Iteration des Mission Impossible Theme Songs. Das hat mich sehr gestört, weil ich kann wirklich die komplette Reihe durchgehen. Und das ist halt auch wichtig, der Theme Song. Guck mal, im ersten ist es sehr klassisch, es ist fast wie der TV-Serie. Ja, im zweiten ist es Limp Bizkit, das ist der offensichtlichste.
Ja, im ersten ist es aber Danny Elfman, der dem Ganzen so modernen Pop gegeben hat. Das fand ich schon sehr cool.
Ja, das war auch so aus der Zeit mit Axel F, so ein bisschen synthesizig.
Ja.
Der dritte war dann so orchestral und feiert klassisches bei Storytelling. Der vierte geht Michael Giacchino mit seinem Theme all in. Weißt du, das ist der charmanteste von der Musik her. Ja? Rogue Nation hat dann so einen leichten Action-Vibe in der Intro-Sequenz.
Mir fällt gerade auf, sorry, weil du Giacchino gesagt hast, er hat ja auch Ratatouille gemacht.
Und
ich finde, der hat Ghost Protocol sehr wie ein 3D-Animationsfilm
vertont. Absolut. A Fallout hat wirklich sowas Boomendes, als würden wir einen Christopher Nolan-Film sehen. Ja. Mhm. Und Dead Reckoning Part 1 ist der einzige der gesamten Reihe, der den Song bis zur Gänze ausspielt. Weißt du? Bis zum Ende. Wenn du denkst, es hört auf, weil wir so konditioniert sind, nur diese 60 Sekunden oder 80 Sekunden zu hören, dann setzt er noch mal einen drauf, weil du hast das Gefühl, oh, Finale. Ja. Mhm. Und dieser Film huscht da einfach durch. Also so.
Ich würde sogar sagen, er macht sogar noch eine andere Sünde, warum er sich nicht mal richtig anfühlt wie ein Mission Impossible-Film. Weißt du, wie oft das Mission Impossible-Thema vorgekommen ist in dem Film?
Nur im Intro, oder?
Im Intro und im Outro.
Ja.
Nur am Anfang und am Ende. Und dazwischen sind 3 Stunden lang, wie cool Tom Cruise ist.
Ja, und dabei fand ich ja die Iteration richtig krass bei Fallout, wo der Heist vorbereitet wird, um Solomon Lane rauszuholen. Das ist so wie die Bane-Musik aus The Dark Knight Rises, aber mit Mission Impossible so. Und dann wird er so wie Bane. Und ich so, oh, ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Cool, ja.
Weißt du, das ist mega geil. Und Fallout hatte auch einen Mega-Antagonisten mit Henry Cavill, muss ich sagen. Mhm. Das war auch so ein bisschen Back to the Roots. Das war ein Verräter, wo man aber sehr früh hat kommen sehen, dass es ein Verräter ist. Aber hast du auch das Gefühl gehabt, vielleicht hat Ethan Hunt hier gerade sein Match gefunden. Mhm. Und alles, was ich an Part 1 mochte, und deswegen, du mochtest ja nicht mal Part 1, aber selbst was ich sagen will, ist, selbst wenn man Part 1 mag, schafft es The Final Reckoning einen voll zu enttäuschen.
Aber ich mag Part 1 viel lieber als den. Weißt du, ich habe noch auf Letterboxd Part 1 nur 3 von 5 Sternen gegeben. Weil ich, Production Value, und weißt du, Christopher McQuarrie hat ja auch ein Versprechen abgegeben bei seinen Mission Impossible Filmen. Wenn er schon nicht jedes Mal ein neuer Regisseur ist, soll sich jeder Film anders anfühlen und anders aussehen. Mhm. Und das ist ihm ja bis zu einem gewissen Grad, finde ich, gelungen. Bei seinen ersten 3 von mir aus, wenn ich Dead Reckoning mitzähle. Aber gut, der neue, ich finde, der sieht auch besser aus als Dead Reckoning, ehrlich gesagt. Ich mag den Look lieber. Ich mag diesen Look im U-Boot und alles, das mag ich alles viel lieber. Ist der gleiche Kameramann, ich habe mir extra, weil ich finde, der macht den besten Job in dem Film, Frazen Taggart. Der hat übrigens auch die Second Unit Kamera gemacht von Star Wars Rogue One. John Wick Kapitel 2 hat er gemacht. Also zumindest als Action-Choreographer. Also es ist nicht, das ist der Hauptkameramann. Es geht, ich muss überlegen, ich schaue hier gerade durch seine Filmografie. Wie oft war der denn wirklich der Director of Photography, also der Einzige? Das ist ja gar nicht so lange. Dead Reckoning ist ein erster riesiger Film, sehe ich gerade. Ansonsten waren es Kurzfilme und andere Sachen. Der war immer so Second-Unit-Guy. Und ich finde, der macht gerade hier einen sehr schönen Job. Aber die Bilder werden ja auch nur benutzt, um mit schwerer Musik unterlegt zu werden und dann wieder mit diesen schweren Dialogen. Und ich meine, für einen 3-Stunden-Film, ich habe 5 Gags gezählt. Ich habe 5 gezählt. Zumindest Sachen, die ich einigermaßen lustig fand.
Ich fand den Anfang gut. Ich fand diesen Gag nicht schlecht, wo du nicht siehst, wie Ethan die alle zerschlachtet und wir sehen nur Graces Gesichtsausdruck.
Ach so, stimmt, das ist ja auch streng genommen Gag. Nee, den fand ich nicht so lustig.
Und ich fand den auf Meta-Ebene lustig.
Okay.
Weil er so ein bisschen dann sagt, los, wir müssen los. So nach dem Motto, komm, cut to intro, weil wir haben einen langen Film vor uns, weißt du?
Weißt du, warum ich da pisst war bei der Szene? Stimmt, ich habe den Gag schon gar nicht, ich habe den Gag natürlich wahrgenommen, was soll ja lustig sein, wurde gekichert, aber mir ist da aufgefallen erst, wir haben immer noch keine Action-Szene.
Ja, yeah.
Und es geht auch noch über eine Stunde weiter ohne richtige Action-Szene.
Wir hatten eine Action-Szene davor, und zwar, wo hier Paris aus dem Knast rausgeholt wurde.
Ja, aber ist das Action? Das ist so ein bisschen Klopperei. Und es ist in Zeiten von John Wick, beeindruckt das niemanden
mehr. Ja, ist auch so.
Wenn du das jetzt mit Fallout vergleichst, diese Klopperei mit Henry Cavill,
die war fantastisch.
Im Klo, die ist ja fantastisch.
Also es ist eine der besten Hand-to-Hand-Fight-Szenen in einem Hollywood-Film.
Ja, und vor allem, die hat ein geiles Pacing, die hat eine tolle Idee, eine Dramaturgie. All das fehlt ja für diese Kloppereien, die danach kommen. Also es gibt mehrere Kloppereien in dem Film, bis die echte Action losgeht. Aber diese Kloppereien, die für mich, für Mission Impossible-Verhältnisse, ist es nicht mal eine Action-Szene.
Weißt du? Ich habe ja jetzt nachgeholt, die The Raid-Filme. Hast du die eigentlich mal gesehen?
Den ersten.
Ich habe The Raid 1 und 2 back-to-back
gesehen. Ja, ich habe gesehen, du hast ein sehr begeistertes Video auf deinem YouTube-Channel gemacht.
Alter.
Ich muss den zweiten nachholen, weil da bin ich auf den One-Shot gespannt mit dem Auto. Da kenne ich die Tricks halt. Ich habe die Featurettes dazu gesehen oder die viralen Videoclips, die man so kennt. Und
für den finalen Fight, den haben die 8 Tage lang gedreht. Der finale Fight in Raid 2 ist einer der besten One-on-One-Fight-Sequenzen, die ich hier in meinem Leben gesehen habe. Ich finde den ersten aber besser, so muss ich sagen.
Das ist so ein bisschen mein Punkt. Mich hat der erste bei diesen One-on-One-Fight so ein bisschen verloren, ehrlich gesagt.
Na, der erste, was der hat Pacing. Also, weil der geht halt los und ich sag das so häufig, ich wiederhole mich hier auch, aber ich finde einen Actionfilm, dem tut eine simple Geschichte gut. Es muss eine Geschichte sein, die Action unterstützt. So, eins der besten Beispiele ist Speed.
John Wick.
Ja, oder Speed, da ist eine Bombe im Bus, deswegen musst du schnell rasen, weißt du? Mad Max, du bist die ganze Zeit on the
edge. Also du meinst eine Prämisse eigentlich. Du meinst ja eigentlich gar nicht so sehr die Story, sondern der Hook,
die Prämisse, die Action unterstützt, weißt du? Mhm. Und hier, du bist eingeschlossen und alle werden auf dich losgelassen. ist halt eine geile Prämisse für einen Actionfilm, weil du kannst halt nie durchatmen, weil die nie durchatmen können. Und das ist halt das Coole. Der zweite probiert dann eher so ein Gangster-Epos zu sein, auch so ein bisschen Departed-Anleihen hat der voll. Und ich so, boah, ist das viel Story. Und ihr führt immer noch Charaktere ein im letzten Drittel. So, der hat mich, also es ist nicht so ein Film, der so eine krasse Rewatchability hat. Der erste, finde ich, hat viel mehr Rewatchability. Den hätte ich direkt danach nochmal anmachen können. So. Aber trotzdem unglaublich. Und deswegen, weil wir ja gerade über Action Gold sprechen, ist The Raid auch nochmal zu erwähnen.
Ja.
Aber The Final Reckoning.
Guck mal, die fünf Gags, die ich gezählt habe, ne? Also die ich irgendwie als Gags wahrgenommen habe, wo die Leute viel gekichert haben. Also mehr als jetzt bei Halle Atwell, da sie einfach nur guckt. Die fünf Gags, die ich habe, sind zweimal Simon Pegg, der einschläft.
Mhm.
Und dreimal eine Inuit-Dame, die kein Englisch kann. Das ist der Gag.
Ja, und dass die auch so viel Screentime gekriegt hat und dann Bad Guys mit ihrer Schippe verhaut. Ich so, das ist MCU. Das ist MCU. So etwas erwarte ich in einem MCU-Film. Sowas erwarte ich nicht bei Mission Impossible. Weißt du?
Ja.
Und dass sie halt auch Teil der Mission wird mit ihrem Ehemann, fand ich so affig. Da dachte ich mir kurz, nee.
Rieche ich hier, dass du über das Spoiler-Territorium betreten willst?
Bitte.
Ja, lass uns. Wir haben ja eigentlich alles andere schon so ein bisschen abgehakt.
Aber ich will sagen, die U-Boot-Szene hat mich gekriegt. Die fand ich
okay. Fantastisch. Über die U-Boot-Szene kann man noch spoilerfrei reden. Das treten sie ja breit. Ich sag dir zwei Gründe, warum es mich nicht kriegt. Okay? Mhm. Nur zwei. Außer, dass sie geil aussieht. Ich finde, die sieht geil aus. Und ich mag echte Sets. Und wenn du ein Set hast, dass du anscheinend drehen kannst, dass das Wasser auch noch so mitgeht, wie im Trailer zu sehen, finde ich cool. Gar keine Frage. Zwei Sachen, die mich dran stören. Das eine ist, auch hier wieder, es hat Bond Minimum zweimal gemacht, wenn nicht öfter. Ob es jetzt in For Your Eyes Only ist oder in Tomorrow Never Dies sogar, in ein untergegangenes, in dem Fall waren es Schiffe und nicht U-Boote, reinzugehen und darunter noch ein bisschen Unterwasser-Action zu haben, vor allem in For Your Eyes Only. Das kenne ich sogar, weißt du, ich liebe die Unterwasser-Szene in For Your Eyes Only. Also ich bin aus irgendeinem Grund, finde ich die toll, obwohl die sehr unrealistisch sind. Da sieht man noch mehr, dass es in Wirklichkeit in ein Becken gedreht ist. Aber so ähnlich ist es ja hier auch. Ich meine, sie kokettieren damit, wie echt ihre tollen Stunts sind. So krass echt ist das jetzt eigentlich gar nicht, was da passiert. Die haben ja nicht wirklich am Boden der Beringsee gedreht und Tom Cruise musste eine Woche lang in eine Decompression Chamber. Das ist ja nicht passiert. Das ist für Tom Cruise Verhältnisse seicht. Das ist aber nicht per se was Schlechtes. Aber es ist relativ seicht für Tom Cruise Verhältnisse. Ich finde in Rogue Nation, das war ein krasser Unterwasser-Stunt. Weil er hat ja irgendwie in einem One-Take 4 Minuten lang oder so die Luft angehalten.
Mhm.
Und er konnte sogar noch länger. Der hat ja extra dafür trainiert, dass er super lange unter Wasser bleiben kann, ohne Sauerstoff. Und das finde ich beeindruckend. Auch wenn es in Rogue Nation fake as fuck aussieht, weil sie so viel digital noch gemacht haben. So, das andere ist, auch die Szene ist wieder so gefühlt nur dafür da, um ihn gut aussehen zu lassen. Weil was mich wirklich wahnsinnig macht, ist dieser Helm, dieser Taucherhelm, den er hat. Weißt du noch in Fallout, dass er da aus dem Flugzeug gesprungen ist, diesen Halo-Jump? Da hat er doch auch so einen Helm an, der ihn so ausleuchtet. Und turns out, und das hat er damals im Featurette erzählt, die haben das nur gemacht, damit man die Gesichter besser erkennt. Das Licht sorgt aber dafür, dass man selber fast nichts mehr sieht. Mhm. Es ist halt total unrealistisch, irgendwo zu sein, wo es auch nur ein bisschen dunkel ist und sich selber so anzustrahlen mit Licht, die sehen nichts mehr. Und da, in dieser Unterwasserszene, fand ich es halt noch krasser. Ich habe die ganze Zeit dran gedacht und ich konnte es einfach nicht mehr ablegen. Ich weiß, dass Tom Cruise gerade fast nichts sieht, wegen diesem Scheißlicht. Hauptsache, sein Gesicht ist gut ausgeleuchtet, dass wir alle sehen, dass er es ist. Der Film hat mich daran erinnert, dass er ein Film ist. Das ist jetzt ein Marco-Ding, das weiß ich, aber ich kann das nicht ablegen. Ich hasse das, wenn es nur dafür da ist und total albern wird dadurch. Auch wenn die Szene sich wenigstens Mühe gegeben hat, nonverbal mal irgendwas zu erzählen. Die Kudos gebe ich der Szene. Ich finde, die ist schick. Die ist wirklich schick. Okay? Gut, jetzt habe ich meinen Random Squad. Willst du irgendwas dazu sagen?
Nö, ich gebe dir da auch recht. Der Film ist eine einzige Selbstdarstellung. Ich meine, ich frage mich halt, was hasse ich mehr? Dass er in Teil 2 sich benimmt wie Bond und nicht Ethan Hunt ist? Oder was hasse ich mehr, dass er hier Jesus ist? So, also ich muss mich da entscheiden. Ich mag beides. Es ist halt wirklich Jesus, wenn auch Halle Edwards zu ihm sagt, niemand auf der ganzen weiten Welt sollte so eine Macht haben, außer dir.
Außer dir?
Ja.
Wir sind im Spoiler-Part. Komm, können wir das ganz kurz? Ja, so, Spoiler für Mission Impossible. Aber wer sich von der Story gespoilert fühlt, der muss dringend erwachsen werden. Also
Okay, dann sprechen wir über die eine Sache, die krass ist. Und zwar Luther hat erstmal Krebs oder so. Worüber, wo kommt das denn her? Ich meine, er hat in Part 1 gesagt, ich muss mich um die Entität kümmern und das wird mir die letzte Kraft rauben. Ich so, wie, du bist so angestrengt, dass du dann Krebs kriegst? Also das habe ich jetzt also wirklich, ich so, hab ich was verpasst? Weißt du, dass der so wirklich in so einem Zelt quarantänemäßig ist und sich dort selbst behandelt mit Chemo? Ich weiß es nicht, aber sein Tod fand ich ehrlich gesagt, hat mich der ein bisschen getroffen, ein bisschen, aber es ist ähnlich wie mit Ilsa Faust. Es wird so getan, als wenn das jetzt so richtig, richtig schlimm wäre. Und 5 Minuten später wird weiter gewitzelt und ach, fuck Luther, weißt du so? Dabei siehst du, dass in dieser einen Szene, das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass Tom Cruise auch mal wieder schauspielen wollte und nicht nur rennen und springen und boah, bin ich krass, weil was du da in seinem Gesicht siehst, ist sich zu verabschieden von einem Szenenpartner, mit dem er seit Teil 1 zusammengearbeitet hat.
Weißt du, welche Gemeinsamkeit ich gerade mit Rebecca Ferguson sehe? Zwei Sachen sehe ich. Das eine ist, die Rolle doppelt sich. Die hast du bei Luther ja schon immer gehabt. Luther ist die eine Figur, die in jedem Film dabei war. Luther war in jedem Film dabei. Und mal mehr und mal weniger. Manchmal nur für ein Cameo, manchmal integral. Aber wenn du jemanden wie Benji dabei hast, der ja mal nicht viel Agent war, sondern Analyst, dann hast du da schon eine leichte Doppelung. Und die besseren Filme wissen das. Deswegen bringen sie Luther nicht noch mal in Gänze zurück, wie der vierte Teil zum Beispiel. Weil du hast ja schon Simon Pegg. So, und der Film hat das jetzt endlich auch kapiert nach Dead Reckoning, dass es zu viel ist, und haben halt eine der Figuren rausgeschrieben. Rebecca Ferguson ist ja von sich ausgegangen, weil sie keine Zeit mehr hatte. Und deswegen hast du dann Halle Atwell auch noch eingeführt, damit es eine Wachablösung gibt. Aber beide gleichzeitig haben sich hier gegenseitig die Screentime geklaut, und du hast so eine Doppelung an Love Interest. Die stehen ja, es gibt ja wirklich Szenen in Dead Reckoning, wo es so aussieht, als würde sich, zumindest in einem metaphorischen Sinne, Ethan Hunt zwischen den zwei Frauen entscheiden müssen.
Ja, ja, voll.
Das ist ja, was ist das denn?
Und in dem gehen sie auch all in, weil als er da aus dem Beringsee rausgezogen wird, liegt sie ja neben ihm und küsst ihn.
Und weißt du, was die Gemeinsamkeit ist zwischen Rebecca Fergusons Figur und Luther, diese Ving Rhames Figur, was die Gemeinsamkeit ist, was ihren Tod angeht, im Verhältnis zu Ethan Hunt? Was ist die Gemeinsamkeit, die beide Figuren haben? Weil das ist so typisch zentrale Story, die jetzt die Mission Impossible Filme seit neuestem haben. Die Figuren sterben nur, weil Ethan Hunt nicht schnell genug war. Und das sage ich jetzt nicht als Gag, sondern ich meine, dass das Leben von denen, von all seinen Mitmenschen, egal ob jetzt in der Truppe oder der Welt, ist davon abhängig, dass Ethan Hunt machen kann, was er tun muss. Dass er Rogue geht, muss er sowieso immer. Und er muss in dem Fall sogar noch schnell genug sein. Klar, es gibt einen Bösewicht, der sie umbringt und so weiter. Aber es ist immer, wenn Ethan Hunt schneller gewesen wäre, hätte er ihnen das Leben retten können. Sie selber sind gar nicht in der Lage, sich das Leben zu retten. Alles hängt an Tom Cruise. Das ist so eine Meta-Message, die in diesem Film mittlerweile drinsteckt, die ich ganz problematisch finde. Vielleicht ist es auch ein bisschen problematisch, weil ich ein bisschen den religiösen Hintergrund noch im Hinterkopf habe. Wir hatten das Thema ja schon mal. Es gibt die Gerüchte, dass sich seit dieser South Park-Episode sich etwas gedreht hat in Tom Cruise, weil er wollte sie ja unbedingt verbieten lassen, runternehmen lassen. Hat alles nicht geklappt. Er konnte nicht seine komplette Macht in Hollywood ausspielen. Und es gibt so dieses Gerücht, dass sich das im Hinterkopf verfestigt hat und sich durch all seine Filme zieht. Also so eine Übermaskulinität und so eine gewisse Selbstdarstellung. Und es gibt einen Indiz dafür, dass ich immer gerne heranziehe. Also es ist Top Gun 2. Weil Top Gun 1 lässt ja die berühmte Deutung von Quentin Tarantino zu, dass es ein Film über Homosexualität ist. Dass es wirklich darum geht, dass er nicht out of the closet kommt und die Jungs versuchen, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Und er kann sich erst in die Frau verlieben, als sie anfängt, sich wie ein Junge zu verkleiden. So, das ist ja wirklich, also die Hinweise sind da. Das kann jetzt ein geiler Gag sein, aber die Deutung lässt Top Gun einfach zu, dass es sehr homoerotischer Film ist. Gerade weil sie da nackt Football, glaube ich, am Strand spielen. Oder nee, Volleyball war es. Da war es noch Volleyball, ja, und Football war es 9.
Genau.
Weißt du, was der Unterschied zwischen der Volleyball- und der Football-Szene ist in Top Gun? Also in 1 und 2.
Sag's mir.
Der Unterschied ist nur, abgesehen von den vielen Sixpacks, der Unterschied ist, dass im zweiten Teil Frauen dabei zugucken und sie cool finden. Es kommen extra Frauen dazu und gucken, guck mal, wie geil die alle sind. Und vorher haben die Frauen gefehlt, weil es auf der Militärbasis war. Und da war das eine homoerotische Szene. In dem Moment, wo Frauen zugucken, ist es nicht mehr homoerotisch. Also zumindest im Sinne der Filmemacher. Und das sind so diese kleinen Sachen, die sich hier durchziehen. Und wenn dann ein Film kommt, der die ganze Zeit Tom Cruise sagt, wie geil er ist, weiß ich nicht. Das ist einfach, das kann ich nicht abschütteln.
Na und ein weiterer Fast and Furious-Vergleich, der sich halt auch durchzieht, ist, du hast einen Bad Guy und der ist im nächsten Film Teil deines Teams, einfach so, weil diese Family bekehrt dich. Das ist ja bei jedem Fast and the Furious-Film. Manche Bad Guys, du weißt ganz genau, der überlebt den Film nicht, weil der ist so uninteressant und kein interessanter Schauspieler. Aber da hast du Jason Statham oder John Cena, die werden nicht getötet. Die stehen jetzt unter Vertrag. Mhm. Die werden besiegt und dann aus irgendeinem Grund sind sie im nächsten Teil der Family. Und das ist hier genauso. Pom Klementjew ist Teil des Teams.
Ich dachte gerade, du meinst sogar noch die andere Figur. Du weißt schon, der.
Ja, aus, der auch. Der Agent, der eigentlich auch ihn jagen möchte.
Aus Boardwalk Empire. Mein Gott, genau. Wieso fällt mir der Name nicht ein? Der hieß er Eli, glaube ich.
Ja, der Partner von jemandem, über den wir was sehr Dummes lernen in diesem Film.
Naja, wir sind im Spoiler-Part, du kannst es ruhig aussprechen.
Jim Phelps Junior.
Shia Wiggum ist das.
Ja.
Shia Wiggum, den kennt man.
Wenn du Shia Wiggum sagst, denke ich an Chief Wiggum.
Shia.
Ja, aber wenn du Shia Wiggum sagst, denke ich an Chief Wiggum aus den Simpsons. Auf jeden Fall, sie ist jetzt Teil des Teams und sie ist Lassie. Und das finde ich super. Weil
ich finde den Vergleich gut von dir.
Sie spricht Französisch und kein anderer des Teams spricht Französisch und sie spricht kein Englisch. Dann macht sie mal wuh, wuh, und die, was? Wuh, wuh, im Brunnen? Wuh, wuh, was, bei den Nachbarn? Wuh, wuh, 5 Minuten? Okay. Weißt du so? Und ich fand das total albern. Das ist so easy, Chewy, easy. Ja? Nicht, dass ich jetzt Französisch auf eine Stufe stellen will mit Bellen. Das ist eine sehr elegante Sprache, wesentlich eleganter als die deutsche Sprache. Aber es war halt lustig. Es war ungewollt lustig, dass sie jeder versteht, obwohl sie niemand versteht. Und sie jeden versteht, obwohl sie nichts versteht. Und das war eine sehr merkwürdige Art und Weise. Obwohl, Credit, wo Credits hingehören. Sie ist so super in der geringen Screentime. Sie macht ja ein 180 aus Mantis, aus Guardians. Und ich habe sie ja schon cool gefunden in Dead Reckoning Part 1. Und sie ist für mich auch wirklich so eine Badass-Assassinin, der ich das voll abkaufe. Also sowohl Körpersprache als auch Mimik, Gestik. Ich finde, die macht das klasse, muss ich ihr wirklich sagen. Also ich fand die echt super in den paar Szenen.
Ich finde, an den Darstellern liegt es ja nicht.
Nee, überhaupt nicht. Da ist auch eine gewisse Chemie da, obwohl schade ist, dass so spät im Franchise für den letzten Film nochmal ein neues Team zusammengewürfelt wird. Weißt du, so, du hast Benji und Grace, und Grace, ich bin attached, weil ich Hayley Atwell sehr toll finde, aber auch, weil ich den Charakter super fand im letzten Film. Aber Ethan ist vom Team fast die ganze Zeit getrennt. Das heißt, Benji ist quasi Teamleader. Zwei davon, das eine ist Pom Klementjew, die nicht vielleicht 2 Sätze hatte im letzten Film und einfach so eine Harley Quinn-ähnliche Assassinin war, komplett mit Make-up und Samurai-Schwert. Und der andere war halt ein Cop, der ihn gejagt hat im Grunde genommen. Und das ist jetzt das Team. Das ist nicht das Gleiche, als hättest du Luther Stickle oder Rebecca Ferguson. Das will ich auch immer sage, Fallout, die letzte Sequenz in Fallout, wo Ethan komplett zerstört auf dem Krankenbett liegt, Frieden damit macht, mit dem Abschluss von seiner Frau, sich sein Team anguckt und sagt, das ist meine Zukunft. Das ist für mich der perfekte Abschluss der gesamten Reihe. Weißt du? Eigentlich wirkt es so. Also als ich den gesehen habe, dachte ich mir, okay, das war jetzt die Reihe, oder? Ich finde, Fallout wirkt eher wie das Ende der Reihe als Final Reckoning. Weil Final Reckoning klaut das Ende bei Ghost Protocol. Die treffen sich zum Schluss alle, gucken sich an, geben sich alle was in die Hand, tschüss. So, und ja.
Daher war das.
Wieso gibt es übrigens religiöse Follower der Entität? Habe ich auch noch nicht ganz verstanden.
Das haben sie ja mit 2 Videoclips, die sie auch immer wiederholen, übrigens.
Ja.
Einfach abgefrühstückt und damit ist das jetzt so. Das ist jetzt so die Prämisse. Die Leute sind halt jetzt einfach so und die mögen jetzt den Gott aus der Maschine.
Wie geil ist bitte dieser Graf Dracula-Sarg, mit dem du mit der Entität reden kannst?
Oh Gott, ich dachte schon, jetzt setzen sie ihm die Entität auch noch ins Gehirn rein. So, es wäre jetzt auch noch. Die Entität hat ja auch nicht viel mehr gemacht. Wie unnötig diese Szene ist, merkt man auch daran, weil sie hat ja nur mit ihm geredet. Und das kann sie auch über den fucking Bildschirm und zwei Lautsprechern machen.
Das kann sie auch, dafür das nicht kann sie auch mit einer E-Mail machen und Sachen schreiben.
Ja, stimmt. Also wieso, das ist ja wieso, alles albern.
Wieso braucht sie eine eigene Stimme?
Ich weiß es auch nicht. Es gibt natürlich noch jemanden, der so ein bisschen geturnt ist von Antagonist zu Protagonist. Wobei Antagonist das falsche Wort ist. Das ist ja der arme Mitarbeiter in Langley.
Oh, das fand ich ganz schlimm.
Das war auch schlimmes Redconning, ähnlich wie bei Shia Wiggum. Aber hier fand ich sogar richtig albern, weil was tun sie dem armen Menschen noch alles an? Dem haben ihm Dünnfell verpasst und haben ihn bloßgestellt, einen der krassesten Programmierer, die Langley je hatte, wie sie es ja jetzt in dem Film noch dazu sagen. Wobei er im ersten Film eher wie ein normaler Angestellter
Analyst behandelt wurde. Ja, er wirkte wie so ein Office Worker.
Ja. Jetzt ist er der krasseste Programmierer, den die CIA je hatte, okay? Und die haben ihm schon den Dünnfel verpasst und alles. Und jetzt fucken sie ihm auch noch das Haus nieder. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte übrigens. Wegen diesen Zerstückelten, ne? Du hast ja richtig gesagt, es gibt Parallelhandlungen die ganze Zeit. Du hast das Team und du hast Ethan Hunt. Und manchmal ist Ethan Hunt beim Team dabei, aber ansonsten macht er immer seinen Kram. So, du merkst diesen Film an, dass die wirklich mit über Jahre wurde dieser Film gedreht. Und da hat teilweise irgendwie 2 Jahre vorher das mit dem Flugzeug gedreht. Und 2 Jahre später drehen sie halt den letzten erklärenden Dialog. So, also da ist wirklich Zeit dazwischen. Und das, wo die ganze Gruppe da ist, das sind ja immer diese Zeitfenster, die sich in den Drehplänen freihalten müssen für Mission Impossible, weil sie schon dafür unterschrieben haben. Während Tom Cruise ja nichts anderes macht. Der hat in diesen 7 Jahren, seit Top Gun Maverick, hat er nichts anderes gemacht als diese 2 Filme. Als Produzent und als Hauptdarsteller. Und dieser Alleinherrscher hat sich dann halt damit auseinandergesetzt, während die anderen dann nur auch dabei sein dürfen. Die sind alle der Uwe. Aber er ist die Hauptfigur. Dazu kommt, weil es halt Tom Cruise ist und weil es das letzte zu Mission Impossible sein soll, die ganzen Cameos. Also selbst die kleinsten Nebenfiguren kennt man aus anderen Franchises. Ich glaube, da bist du jetzt nicht so firm drin. Aber gut, Nick Offerman hast du natürlich wiedererkannt.
Ja, aber ich habe echt wenig gebraucht, muss ich sagen.
Wirklich verschwendet. Wie hast du wenig gebraucht, meinst du?
Ich habe ein wenig gebraucht, um zu erkennen.
Ach echt? Ja, ohne Bart halt, ne?
Ich wer bist du? Du kommst mir bekannt. Aber es war halt absolute Verschwendung. Generell dieser ganze Plot mit Präsident Angela Bassett habe ich auch nicht gebraucht.
Auch wieder so eine verrückte, wir möchten Stanley Kubrick sein, Parallelhandlung, die wirklich doof ist. Die hast du nicht gebraucht, weil die war konsequenzlos. Die hättest du jetzt komplett rausschneiden können, es hätte sich ja nichts verändert. Ethan Hunt macht seine Mission.
Erst recht, solche Szenen hättest du ja in jedem Film drin haben können, aber macht man immer nicht, weil der Fokus ist die Mission und nicht, wie die Regierung dann parallel irgendwie agiert. Das ist ja mal das Spannende. Das große Ganze kriegt man ja nicht mit, weil es kein Katastrophenfilm ist. Aber dieser Film wirkt wie ein Katastrophenfilm. Und das ist halt auch das Ding. In Teil 4 zeigt sich der Secretary ihm ganz kurz und ihm zu sagen, das Weiße Haus wird Jagd auf dich machen. Kurz danach wird er erschossen und Ethan ist allein mit Jeremy Renner.
Diesem ganzen Subplot mit dem Weißen Haus, dem liegt ja so eine fast schon philosophische Diskussion zugrunde. Wie sehr soll man dieser Erpressung nachgeben und können sich Nationen unaufgefordert vertragen, ohne sich gegenseitig ausradieren zu wollen, nur weil sie es können? Mhm. Das könntest du jetzt auch komplett durchexerzieren. Aber es ist ja komplett leer, weil du kennst die anderen Nationen nicht, du hast keine Gesichter dazu, du hast nur eine Karte, die blinkt. Es ist so ein bisschen wie bei Star Wars, dass sie das im nachträglichen Schnitt so geändert haben, dass der Todesstern Yavin 4 angreift. In Wirklichkeit haben sie den Todesstern angegriffen, aber sie haben es dann im Schnitt erst geändert, dass der Todesstern Yavin 4 angreift und haben das suggeriert durch die Karte, die aufleuchtet und wir alle da stehen und nachdenklich gucken. Das war aber alles Footage für andere Sachen. Das haben sie erst im Schnitt so gemacht. So fühlt sich der ganze Film an, weil es wird dauernd auf eine Karte geguckt und etwas blinkt und dadurch Dringlichkeit ausgelöst. Oh mein Gott, diese Karte in Amerika, die ist noch gelb, aber die wird jeden Moment rot. Und wenn es rot ist, ist es quasi Weltuntergang. Und das ist dann komplett leer und wie schon gesagt, konsequenzlos für die eigentliche Mission. Weil für die anderen ändert sich ja gar nichts. Die machen einfach ihr Ding. Und deswegen ist egal. Außer, dass es plot-convenient ist, weil dann könnte noch ein Heist am Ende passieren, aber dann sind die Wachen nicht da. Also das ist das Lärmste, was ich je gehört habe in Mission Impossible. Ja, wir können jetzt einfach hier reinlaufen, weil die Wachen sind nach Hause gegangen. Weil, what's the point? So nach dem Motto. Aber das ist ja wirklich so ein Shrug off, also so Schulterzucken, das habe ich ja noch nie erlebt in Mission Impossible. Das ist ein Tiefpunkt. Aber ich habe noch andere Cameos gemeint. Zum Beispiel der U-Boot-Kapitän, und der war sogar in diesen wenigen Zeilen, die er hatte, wirklich super lustig. Das ist der aus Severance, der Mr. Milkshake spielt.
Mhm.
Ich weiß nicht, Severance hast du zwar angefangen, aber nicht so weit
geschaut. Ich habe nur die erste Episode gesehen.
Der ist schon in der ersten drin, aber dann fällt er, glaube ich, nicht so auf. Das wird erst im Laufe der Zeit, vor allem in der zweiten Staffel, wird er der Main Antagonist.
Mhm.
Und Mr. Milkshake, gespielt von, wie heißt er nochmal? Der ist halt super. Ich habe auch neulich erst ein lustiges Interview mit ihm gesehen, in dem er erzählt hat, wie er es geschafft hat, auf die berühmte Kuchenliste von Tom Cruise zu kommen. Musste da ein paar Mal nachbohren. Kennst du das? Kennst du die Kuchenliste von? Kennst du das nicht?
Nö.
Das ist in Hollywood ein Riesending. Es gibt eine große Liste von Tom Cruise mit allen seinen Kollaborateuren. Zum Beispiel Henry Cavill hat berühmterweise davon erzählt. Er hat eine Liste, jedes Jahr zu Weihnachten, glaube ich, schickt er so einen Kokoskuchen von der immer gleichen Konditorei an diese Leute auf der Liste, lässt da hinschicken. So richtig teurer Kuchen aus irgendeiner Hollywood-Nobel-Konditorei. Und das soll der beste Kuchen sein, den jeweils diese Leute je gegessen haben. Und ja. Henry Cavill hat den zugeschickt bekommen, das ist die Anekdote, nach Mission Impossible 6 natürlich, hat den zugeschickt bekommen, hat gedacht, das ist ein Hollywood-Kuchen, der wird super gesund sein und so weiter. Nee, das lasse ich da stehen. Und dann war ein Freund bei ihm zu Besuch. Und er hat so gemeint, was ist das für ein Kuchen? Und Henry Cavill so, das ist der Kuchen von Tom Cruise, aber den esse ich nicht, der ist bestimmt gesund. Er so, was, du hast einen Kuchen von Tom Cruise und isst ihn nicht? Iss ihn. Und dann haben sie so ein Stück abgeschnitten und es ist halt dieser super ungesunde Kokoskuchen. Und Henry Cavill hat so berühmterweise gesagt, and I ate the whole thing. Und jedes Jahr kriegen die immer selben Leute diesen Kuchen. Diese Liste wird nur größer, nicht kleiner. Und das ist halt so ein Hollywood-Ding. Wahrscheinlich ist eine Scientology-Mitgliedschaftskarte auch noch mit dabei. Aber das finde ich ganz lustig. Und der ist da irgendwie mit reingekommen. Warum finde ich den jetzt nicht, den Schauspieler? Ich habe das Gefühl, ich muss ihm Credit geben. Außerdem ist aus Ted Lasso die wie heißen die nochmal? Hannah irgendwas ist auch dabei. Ich weiß generell so in den letzten paar Podcast-Folgen, dass ich mir Namen nicht mehr merken kann. Vielleicht bin ich einfach zu schlecht vorbereitet. Nee, ich find's nicht. Warte. Milchschick, so heißt er. Tremble Tillman heißt der Schauspieler. Und weißt du noch, der U-Boot-Kapitän?
Ja. Yeah.
Ja, der war ja so ein bisschen lustig. And you must be insane.
Mhm.
Was einer dieser Gags ist. Hannah Waddingham, die spielt Rebecca in Ted Lasso. So. Sie hat auch so eine ganz kleine Rolle als, was war sie denn, Schiffskapitänin oder
ja,
so?
Ja, irgendwie so, auch bei der Navy.
Ich meine, das hat jetzt bei dir vielleicht nichts ausgelöst, aber Ted Lasso-Fans ist natürlich da, oh krass, die haben sie dazugeholt für 5 Zeilen Text.
Ja,
Exposition. Und Nick Offerman für eine Rolle, die egal ist, für 5 Zeilen Text. Und du holst den U-Boot-Kapitän, Mr. Milchek, für 5 Zeilen Text?
Aber das ist ja,
was soll das denn?
Aber das ist erneut The Fast and the Furious. Guck dir mal die neuen Filme an, da hast du Helen Mirren kurz drin, ohne Grund. Da hast du, du holst dir wirklich Kurt Russell drin. Und es ist total Banane. Und das zieht einen halt auch aus der Immersion raus. Es ist so Tom Cruise und Vin Diesel waren Klingeln an Türen. Kommst du mal kurz rein für einen Auftritt in meinem Film? Weißt du? Und ich bin hier, um mit euch über ein Franchise zu reden. So.
Und das lobe ich mir jetzt an Mission Impossible 2, um ganz kurz diesen Vergleich aufzumachen, wenn auch andere wie du damit strugglen, welcher Film schlechter ist, okay? Mission Impossible 2 war im Rohschnitt 3 Stunden. Genau wie dieser Film hier, 3 Stunden. Aber Mission Impossible 2 hat gewusst, ja, fuck, wir sind viel zu lang, was machen wir? Wir schneiden den Film runter auf genau 2 Stunden und nicht eine Sekunde länger. Und sie haben ihn massiv runtergeschnitten. Das sieht man auch, aber dadurch ist es halt ein Action-Abenteuer-Film geworden. Und sie haben gesehen, oh, wir haben viel zu viele Figuren. Also machen wir von vornherein, das Team ist nur 4 Leute groß. Es geht eigentlich nur um 2, um Ethan Hunt und Tandy Newton.
Mhm.
Und die anderen 2, Luther und der Pilot.
Die sind der Uwe.
Die sind halt auch dabei und die sind nur im Hintergrund, weil das hier ist ein Liebesdreieck-Geschichte. So, okay. Das weiß Mission Impossible 2. Mission Impossible 2 weiß, was für eine Art von Film er ist und er zieht das knallhart durch. Und Final Reckoning weiß es halt nicht. Final Reckoning ist ein Mess. Da ist alles drin. Und der Bösewicht hat da mal ein Gesicht, nämlich nur am Anfang. Und er redet auch nur am Anfang. Und für den Rest des Films ist er nur eine blinkende Karte. Und sonst nichts mehr. Ab und zu siehst du noch kurz den Bildschirmschoner, aber er interagiert ja mit niemandem mehr. Und selbst der Bösewicht aus Dead Reckoning, so gesichtslos und austauschbar er war, der ist ja noch alberner in Final Reckoning. Der kommt nur am Anfang und am Ende effektiv vor und er stirbt einen Slapstick-Tod.
Ja, das fand ich ganz krass. Also er stirbt ja wirklich den Tod, es gibt in Firefly im Piloten. Also in der allerersten Episode gibt's, weißt du, so einen Side-Villain, der gerade so eine große Rede hält und dann auf einmal kriegt er einen Kopfschuss und das war's, so stirbt er. Der macht gerade noch so, ha, Ethan, it's over. Und wird knallt da einfach gegen einen Teil des Flugzeugs, das ihn ziemlich tot macht.
Aber auch richtig schön mit den Eiern aufschlagen. Was ist das denn für eine Comedy?
Ja.
Also ich hab gedacht, ich bin im falschen Film. Es war ja nicht mal lustig, es hat ja keiner gelacht. So, aber vielleicht soll das Wichtigste.
Es soll witzig sein. Es sollte ganz klar witzig sein.
Und dann habe ich von einem Vergleich gelesen. Ich glaube, der war wieder von Tino Hahn. Deswegen Credit dafür. Aber ich werde den nicht mehr los. Ich fange ja die AI in einem USB-Stick, der leuchtet. Wie so ein magischer Stein. Es wäre ein Artefakt aus Indiana Jones.
Es ist die Wunderlampe. Sagen Sie
ja, eine Wunderlampe, wieder. Stimmt.
Sagen Sie doch die ganze
Sie
Zeit.
Sie packen den Genie wieder in die Wunderlampe. Oh, und dann kann über den leuchtenden magischen Stein dann Ethan Hunt wachen für den Rest seines Lebens.
Der wird jetzt zu Indiana Jones hier The Last Crusade gehen und der wird da so ein Tempelritter und immer über auf diesem USB-Stick.
Aber so, ich muss jetzt kurz auf diesen Vergleich zurückkommen, weil der wird dir gefallen, okay? Jetzt mache ich mal einen Filmquiz für dich. In welchem Film hat man schon mal den geisterhaften Bösewicht in so einem kleinen Behälter gefangen und weggesperrt?
Aladdin.
Ja, da auch. Aber sagen wir das Wort Geist noch mal ganz stark.
Ghostbusters.
Das ist fucking Ghostbusters. Eigentlich ist das doch Ghostbusters.
Ja, ja. Und das ist auch so komisch, dass dann die Rolle der Diebin zurückkommt, weil sie ist schnell genug, im richtigen Augenblick so zu machen.
Nicht so zu machen, den USB-Stick rauszuziehen. Yeah. Sie ist schnell genug, den USB-Stick rauszuziehen. Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus?
Ja, weil Tom Cruise hat Schwierigkeiten mit rechtzeitig rausziehen.
Oh, oh. Oh. Hey, das ist Elon Musk, das verwechselst du gerade. Oh. Aber ich finde halt, also auch da, du gibst ihr gar nichts zu spielen, gar nichts zu tun.
Was schade ist, weil sie war so toll im letzten Film. Ich fand die ganz, ganz toll im letzten Film. Und hier, du hast diese Großaufnahme, wo sie ihn aus dem Eis rausholt und ihm in einer Traumsequenz einen Wasserkuss gibt. Dann hast du eine ganz krasse Großaufnahme von ihren Brüsten, während sie ihn Mund-zu-Mund beatmet.
Und man sieht meinen Kopfschütteln nicht. Ich hoffe, ihr hört es.
Nein, aber man gibt ihr nichts zu tun und das finde ich sehr schade.
Ist das schon wieder so eine komische männliche Tom Cruise Fantasie? Du hast schon deine Ex-Freundin in dem Film drin und du lässt sie halbnackt dir sagen, wie geil du bist und gibst ihr trotzdem nichts zu tun, schreibst sie quasi komplett aus dem Film raus. Ist das nicht so eine Rache-Fantasie an der Ex-Freundin?
Hey, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn es noch einen Film gegeben hätte, hätte sie zugucken müssen.
Nee, die kommt nicht mehr zurück.
Hätte es noch einen Film gegeben.
Naja, es kann noch einen geben. Soll ich mal wetten mit dir?
Ja, ich glaube nicht. Aber, aber dann hätte er sie zusehen lassen müssen, wie er mit Pom Clement hier rummacht. So.
Ja, es kann sein. Also das Ding ist, um offen zu sprechen, Tom Cruise macht ja jetzt noch einmal Top Gun 3 angeblich. Das ist jetzt das nächste Projekt, das er angeht. Und dann wird er wirklich für alles zu alt. Und ich finde ja auch gut, dass er irgendwie versucht, den Absprung zu machen. Andererseits sagt er auch, er will so lange Filme machen, wie er lebt. Und wenn es bis 100 ist. Und das schätze ich auch wieder sehr. Ne? Ich rede so viel despektierlich, aber ich schätze das.
Das Traurige gesagt, er hat sich da inspirieren lassen, als er Indiana Jones 5 gesehen hat. Und ich so, oh.
Hat er echt dazu gesagt, du verarschst mich schon. Oh, okay.
Ja, genau. Oh. Ich wette, alle, die gerade den Podcast hören, sagen alle kollektiv, oh. So.
Dann kommt er im letzten Film doch noch mal mit Handy Newton zusammen. Das wäre jetzt meine Theorie.
Ja.
Back to the roots.
Nein. Im letzten Film kommen alle zurück. Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementjev, aus irgendeinem Grund die tote Frau von Jim Phelps, und dann sagen sie ihm alle, wie geil er ist. Und dann gibt, dann endet es in eine Orgie und das ist sein letzter großer Stunt, weil er ist schon 90 und er muss eine Pille nehmen und gucken, ob er, ob sein Herz das mitmacht.
Also ich prophezeie, dass Mission Impossible nicht ganz vorbei ist. Also als Franchise sowieso nicht, auch wenn jetzt Dead Reckoning nicht so erfolgreich war, auch wenn Final Reckoning vielleicht gar nicht so super erfolgreich ist, ich weiß es nicht. Dazu übrigens auch gleich noch mal was.
Der Film hat übrigens extrem viel, also der Final Reckoning hat ein Budget von 400 Millionen. Das ist krass.
Ja, ich meine, wie gesagt, die haben es über Jahre gedreht und Budgets, weißt du, du musst da eigentlich schon zusammenrechnen mit Dead Reckoning auch. Die haben ja ein Gesamtbudget von fast 800 Millionen oder so. Und Dead Reckoning war ja ein Flop. Ich glaube, Final Reckoning wird nicht so ein Flop. Ich glaube aber, dass es möglich ist, dass er ein Flop ist, gesamtgerechnet. Aber ich glaube auch nicht, dass der wird nicht Fallout-Zahlen erreichen, das glaube ich nicht. Ich glaube sogar, die werden sogar ein bisschen hinfaken. Weil ich weiß, weißt du noch, wir haben den beide am Wochenende gesehen, wir waren gar nicht in der PV, ne?
Mhm.
Wir haben ihn am Wochenende gesehen auf so einer Sneak Peek. So einer Special Preview, nicht Sneak Peek, sorry. Sneak Peek wäre ja, ich wüsste nicht, was kommt. Es war eine Special Preview, so Screenings. Und die liefen ja wirklich Samstag, Sonntag und Montag. Auch ein fast ausverkauften Saal, muss ich dazu sagen.
Ja.
Also von der Stimmung her hätte es eigentlich nicht besser sein können. Die Voraussetzungen waren gut, sagen wir es so. Und es ist auch schön, dass es so voll war. Ich freue mich ja fürs Kino, unabhängig davon, wie ich den Film finde. Ich glaube aber, dass der Hintergrund davon ist, dass es darum geht, die Zahlen für den eigentlichen Release zu schönen. Weil du diese Verkaufszahlen reinrechnen kannst in das Startwochenende oder in die Startwoche.
Ja, und dann das, kannst genau, du sagen, das ist genau das, darüber haben wir ja geredet.
Überall Nummer eins, nur deswegen. Und es ist aber auch so ein psychologisches Ding, dafür kann der Film ja nichts. Leute sind eher dazu geneigt, in einen Film, in den alle reingehen oder super erfolgreich ist, auch weiter reinzugehen. Wenn von Anfang an die Meldung die Runde macht, der Film ist ein Flop, dann gehen Leute erst recht nicht rein und warten auf den Home-Release. Weil im Hinterkopf hast du irgendwie, es muss ja Gründe geben, es gibt ja diesen, es gibt einen Namen dafür, dieses Bias, wenn man Erfolgs-Biased ist, ne?
Ja, das Ding ist auch, und das ist das, was mich traurig macht, weil The Final Reckoning, trotz allem, handwerklich hat er ein paar Momente, die sind super krass, ja. Und der wird jetzt aber antreten gegen das Live-Action-Disney-Remake Lilo und Stitch. Und ich sag's dir, Lilo und Stitch wird einer der erfolgreichsten Filme des Jahres werden.
Und ich sag dir, dass Drachenzähmen leicht gemacht zwei Wochen später auch einer der erfolgreichsten Filme des Jahres wird. Ist ja meine Vermutung. Nicht, weil ich jetzt richtig Bock hab auf so ein Remake, das 1:1-Remake auch noch.
Nee, nee, aber das ist einfach Fakt. Also, ja. Und erst recht, Stitch ist auch, glaube ich, mittlerweile die das meistverkaufte Merchandise von Disney. So, und der hat's halt auch in Japan so riesig geschafft. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, es gibt ein Lilo und Stitch Anime sogar. Mhm. Und das ist im Grunde genommen, dieses Wesen allein ist Disneys Antwort auf Pikachu. Ja? Mhm. Und das ist clever. Das ist fucking clever. Auch das Marketing ist clever. Ich fand den Film nicht gut. Aber da wünschte ich natürlich Final Reckoning, der ja trotzdem probiert, trotz dem ganzen Quatsch, über den wir gerade geredet haben, das ist ein Film, der zumindest probiert, dem Action-Kino noch gerecht zu werden und etwas für ein ganzes Genre zu tun, das unter Greenscreens und sonst was hart leidet im Blockbuster-Bereich und erbärmlichen Action-Sequenzen wie in Indiana Jones 5, wie in den Marvel-Filmen und so weiter. Da würde ich es trotzdem schade finden, wenn dann das Signal gesendet wird, dass ein Film, den es bereits gibt, als Cartoon, in besser, dass der wieder so viel Geld machen wird. Ja. Erst recht, die sind ja so ein bisschen jetzt zurückgerudert nach dem Schneewittchen-Desaster und haben jetzt auch Tangled auf Eis gelegt, also Rapunzel. Mhm. Aber Lilo und Stitch ist eine safe Nummer. Also, brillant ist es schon. Also, es ist ja schon irgendwo clever. Die wissen, dass sie damit hart viel Geld machen. Der erste Lion King 2019 hat die Milliarde gemacht, ne? Mhm. Also, und es war auch nur eine scheiß Kopie eines super tollen Kinderfilms.
Der Markt regelt halt, ne? Aber irgendwann geht die Nostalgie-Bait aus. Also, irgendwann musst du neue Sachen machen.
Ja, aber das merke ich auch, weil es gibt viele Filme, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, die vor noch ein paar Jahren, so 2015, ich habe das Gefühl, 2015 war Ground Zero für Nostalgie-Baiting als Ersatz für Story und als krasses Marktinstrument. 2015 war Also da ist, was ist da alles rausgekommen? Jurassic World?
Force Awakens,
Terminator Genisys und
ja, der Trailer. Ja gut, ist ja grandios gefloppt.
Ja, aber der Trailer war ja auch hier Terminator 1 und 2. Ja, der ist gefloppt, weil er gegen die anderen Nostalgie-Bait-Sachen verkackt hat. So, Creed, ja, kam raus, was sehr den, im Trailer siehst du das Restaurant Adrian und bla bla bla. Und, also es geht halt, das war so der Ground Zero. Und da hat man sich gemerkt, okay, wozu neue Ideen, wenn das ja, ja.
Was mich zu meiner ursprünglichen Aussage zurückbringt, ich glaube, Mission Impossible kommt wieder. Die Frage ist nur, mit oder ohne Tom Cruise. Ich könnte mir vorstellen, dass er als Produzent erhalten bleibt und wenigstens als gealterter Jim Phelps, als der zweite Jim Phelps zurückkommt.
Und dann wird er auch irgendwann ein Verräter.
Und natürlich hat er trotzdem noch eine geile Action-Szene, aber nicht mehr an einem Flugzeug hängend, weil dann ist er 70. Also er ist jetzt schon über 60?
Nee, er ist jetzt er ist jetzt, glaube ich, genau 60.
Ach genau, 59.
Oder 62. Weißt du, was spannend ist? Ja. Ich weiß, dass er, und das ist ein Schocker, das spricht wirklich dafür, wie gut er sich gehalten hat. Tom Cruise ist jetzt erstens, jetzt, stand jetzt, älter als John Voight war in Mission Impossible 1.
Ja.
Zweitens, er ist so alt, wie Ian McKellen war, als er Gandalf das erste Mal gespielt hat.
Aber Gandalf war, also Ian McKellen war 62, als er es gemacht hat.
Ja, warte, ich sag's dir. Aber das ist krass. Halt mal Gandalf gegen Ethan Hunt, weißt du?
Ja, Brad Pitt ist ja auch in dem im Bereich. Also ich glaube, er ist Ende 50.
62, du hast recht.
62. Aber wie gesagt, gedreht haben sie die meisten Szenen davon ja teilweise vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Also deswegen war er ein bisschen jünger, als er das gemacht hat. Und ich, also, er kommt an seine Grenze, selbst Top Gun, den wir gesehen haben und gedacht haben, wie krass, ne? Und ich finde ja, Tom Cruise hat mal in dem Film geglaubt, dass er noch ein Düsenjäger fliegen darf. Mhm. In dem Alter darfst du das natürlich eigentlich nicht. Aber ihm hat man es noch geglaubt, weil er sich 10, 15, 20 Jahre jünger spielen kann. Aber es wird, selbst für Top Gun 3 wird das jetzt langsam schwierig, weil als wir Maverick gesehen haben, war der ja schon 2 Jahre im Kasten oder 3. Und deswegen, was das angeht, geht auch so ein bisschen eine Ära zu Ende. Und ich hätte mir eigentlich, um immer positiv zu enden oder nostalgischer zu enden, ich hätte mir einfach gehofft, erhofft, dass wenn Mission Impossible und damit auch ein bisschen Tom Cruise Action-Ära endet, dass sie sehr viel würdevoller endet und mich auch wirklich catcht. Weil das ist der Film versucht, es zweifelt, diese Magie einzufangen. Aber ich finde, das schafft er halt überhaupt nicht.
Nee, das ist dieses Jurassic World-Ding. Du bringst halt hier den Doktor zurück aus dem Labor von Jurassic Park 1. Aber der ist jetzt ein Henchman von einem Evil Guy, der gerecastet wurde und jetzt wirklich Evil James Bond-Bösewicht ist in einem Jurassic Park-Film. Mhm. Und so ähnlich fühlt sich das an. Ich sehe den Schauspieler aus Teil 1, aus Langley. Ich sehe die Rolle überhaupt nicht. Nicht, dass das eine krasse Rolle wäre, aber der da wurde mir so körperlich übel, muss ich schon sagen. Und auch, dass jetzt die Hasenpfote, haben wir gar nicht drüber geredet. Also, J.J. Abrams liebt es ja, Mystery Boxes zu machen und Sachen nicht aufzuklären. Das heißt, das, wonach Philip Seymour Hoffman eigentlich her war in Mission Impossible 3, war ja so ein merkwürdiger Device. Man hat ihn auch den Anti-God damals genannt. Und das hieß die Hasenpfote. Was es genau ist, wurde nie erklärt. Ist es eine Biowaffe? Ist es eine virtuelle Bedrohung? Was ist es? Und es ist im Grunde genommen die Entität gewesen. Und das finde ich affig. Das finde ich absolut affig.
Ja.
Und
auch das wird ja mit Filmschnitzeln reingemacht. Also ja, das ist ja, was ich ja affig finde. Guck mal, in jedem Dialog, in wirklich in jedem, nicht nur am Anfang, werden Schnipsel reingeschnitten, wie in einem MTV-Musikvideo.
Ja, ja, voll, voll. Und teilweise sogar vom letzten Teil, wo ich mir denke, der ist doch nicht so lange her. Und
aber das ist auch ein bisschen die Bürde des Films.
Ja.
Der erste ist gefloppt, dann wurde Dead Reckoning Part 2 ganz schnell umbenannt in Final Reckoning. Das Part 1 bei dem anderen gestrichen. Und jetzt ist der Film halt für Leute, die den anderen nie gesehen haben. Aber der Film ist nicht für Leute, die den anderen nicht gesehen haben.
Nein, der ist, also das ist wirklich ein richtiger Part 2 immer noch. Also, du musst den ersten gesehen haben. Aber der erste ist so viel besser. Also es ist halt gruselig, wie viel besser der erste Teil ist für mich.
Weißt du, und da kommen wir aus zwei unterschiedlichen Richtungen beim ersten. Ich habe beim ersten gesehen, wo dieser Zug hinführt, wo die Schienen hinführen. Und der Ansatz davon hat mich schon gestört. Ich konnte aber wenigstens also hier und da die Action-Set-Pieces oder was auch immer, haben halt so eine gewisse Qualität, die man dem Film nicht absprechen kann. Aber ich fand das ist halt beim zweiten nicht mehr. Und dann die Story dazu kommt, die totgeritten wird, die ja schon im ersten wirklich Banane war. Dann habe ich das gekriegt, was ich eigentlich hätte erwarten müssen. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe den Film zwischenzeitlich auf meine Most Wanted-Liste gesetzt
für ich auch. Dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr schon 3 Filme, auf die ich mich hart gefreut habe. Und 2 davon landen wahrscheinlich auf meiner Flop-Liste. Also bei mir war es einmal The Wolfman von Lee Winnell, weil sein The Invisible Man war super. Hast du den gesehen, sein Invisible Man?
Nein.
Der ist ganz toll, den empfehle ich dir.
Ich weiß, SF, so schwärmt ja jeder von, ne?
Ja, ja. Sein Wolfman war zum Kotzen scheiße. Da hast du zumindest über mein Thumbnail gelacht mit Man Bear Pick. dann Mickey 17, auf den habe ich mich hart gefreut.
Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, weil alle sagen, dass er nicht so gut
der
ist.
Der ist hart scheiße.
Der war auf meiner Most Wanted-Liste.
Der ist so scheiße. Also der ist.
Aber du findest ihn schlimmer als jeder andere,
muss man auch dazu sagen. Ich fand den unerträglich. Also es war einer der unerträglichsten Filme dieses Jahres. Und jetzt kommt der. Und der hier, der wird nicht auf meiner Flop-Liste landen. Aber er ist so enttäuschend. Er ist so, das ist halt das Wort, weißt du, ich bin richtig sauer, weil ich lieb die Reihe und ich lieb halt auch die Christopher McQuarrie-Filme und so weiter, aber diesen Film, weißt du, Anakin, du gehst auf einen Pfad, auf den ich dir nicht mehr folgen kann. So.
Ich habe auf meiner Most Wanted List halt 3 Filme, die mich dieses Jahr schon enttäuscht haben. Den einen habe ich nicht gesehen, das war Mickey 17, ich muss ihn noch gucken, dann kann ich es wirklich einschätzen, aber ich war auf den Home-Release gewartet, da habe ich gesagt, okay, dafür gehe ich jetzt nicht mehr ins Kino.
Ja, musst du auch nicht. Also der kommt auch nicht irgendwie geil im Kino.
Aber 2 definitive Enttäuschungen, die ich dieses Jahr erlebt habe. Der eine ist halt für mich Thunderbolts, weil von dem habe ich mir mehr erwartet. Alle mögen ihn, aber anscheinend mögt ihr ihn nicht genug, weil der Film wahrscheinlich floppen wird. Hast du es mitgekriegt?
Ja, ja, aber das war
also mir ganz klar. Knapp, ganz das war knapp.
Also Marvel überzeugt aber auch mittlerweile nur noch an den Kassen, wenn sie so ein Spektakel machen, so ein Gimmick-Spektakel, so Deadpool und Wolverine, Spider-Man No Way Home, Guardians war noch ein Überbleibsel aus der Zeit, bevor das MCU so kacke wurde. Und das sind die einzigen Dinger, die einzigen 3 Filme, die keine Schwierigkeiten hatten, die nicht underperformed haben, beziehungsweise gefloppt sind. Alle anderen Kinofilme sind seitdem entweder underperformed oder gefloppt.
Ich bin gespannt, was das für First Steps bedeutet, aber das werden wir sehen.
Ja.
Ich finde auf jeden Fall krass, dass der Marketing-Move sich nicht ausgezahlt hat. Diese New Avengers
hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Hat sich null ausgezahlt.
Sie haben den Film vor den Bus geworfen, die Auflösung des Films vor den Bus geworfen und trotzdem hat sich's nicht ausgezahlt.
Sie haben Titel und Thumbnail geändert und es hat nichts funktioniert.
Wie so ein YouTuber, ja, stimmt. Okay, wie wir YouTuber. Ja, und andere, die, aber jetzt wirklich große Enttäuschung für Mission Impossible. Also Thunderbolts finde ich ja noch okay, weil ich mag die Figuren. Aber Mission Impossible 8 kann ich nichts abgewinnen. Ich werde diesen Film wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben sehen.
Ja, ich weiß es nicht.
Ich wüsste, beim Rewatch höre ich bei Fallout auf. Fertig. Sorry.
Fallout hat ja auch den Abschluss. Fallout hat wirklich den Abschluss. Also erneut, die letzte Szene in Fallout ist für mich ein perfekter Abschluss für die Reihe. Ich war damals so im Kino und ich dachte dann auch, das ist der letzte Film, weil es hat sich so final angefühlt. Weißt du? Mhm. Und das Krasse ist, dieses Ende fühlt sich nicht final an. So gar nicht. Es ist so, ja, diese Entitätsstory ist vorbei, so endlich. Weißt du? Aber ist ja immer noch in der Flasche. Also wer weiß, vielleicht findet Aladdin die irgendwann und dann kommt die raus.
Ich habe sogar die dunkle Vermutung, dass wenn es irgendwann weitergehen sollte, hat ja noch Aladdin in der scheiß Flasche. Also nicht Aladdin, den Genie in der scheiß Flasche. Dann geht's halt damit weiter, weil wir wollen ja wissen, wie diese Story weitergeht, so nach dem Motto. Es wäre ja jetzt komisch, dass Ethan Hunt dieses mächtige Ding hat. Gut, wenn sie sich wirklich eine andere
Story überlegen. Weißt du, was ich auch nicht verstehen kann? Kann man dieses Ding nicht trotzdem kaputt hauen? Ist es dann einfach frei und im Äther und in der Luft? Oder
ja, wie was soll denn das? Warum macht er das nicht kaputt? Stimmt, das ist eine gute Frage.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil die reden darüber wie so ein Genie. Wenn du erstens, also ich bin jetzt kein IT-Experte, deswegen bitte korrigiert mich.
Das hat doch alles nichts mit Machine Learning zu tun.
Aber wenn ich mir ein Programm, und im Grunde genommen ist es eine Software, auf ein USB-Stick lade, ja, ist diese Software, wie viele Milliarden Terabyte groß muss die sein? Und die haben da so einen USB-Stick, der aussieht, als hätte er 50 MB Speicherplatz.
Ja. Die haben es aber damit erklärt, dass es so ein Optical, so ein revolutionäres Drive ist.
Ja, okay, okay. Gleichzeitig, wenn ich das rüberziehe, ist es ja nicht automatisch gelöscht. Dann ist ja eine Kopie drüber gezogen in der Regel. Ja. Drittens, sollte das so funktionieren, dass du es wirklich wegsaugst wie ein Ghost aus Ghostbusters. Ja, also ich mache jetzt meinen USB-Stick rein und packe jetzt was drüber und dann ist es nicht mehr auf dem Rechner, sondern nur dort. Ja. Mhm. Wieso kann ich das Ding dann nicht zerhauen und dann ist das, dann sind alle Kopien weg. Dann sind alle Kopien weg, weil das ist ja nicht so, als wenn ich das Ding zerhaue, dass ich wirklich eine Flasche von einem Genie kaputt mache und das Ding ist in der Luft. Können wir das dann einatmen und werden dann zu TX aus Terminator oder was passiert da? Das ist, ich finde, das sind gerechtfertigte Fragen. Mein Ton treibt die vielleicht ad absurdum, aber das hat der Film viel schlimmer ad absurdum getrieben. Ist es eine berechtigte Frage, Marco?
Ja, du hast recht. Warum nicht einfach das Ding kaputt machen jetzt? Vielleicht haben sie sogar in einem Nebensatz erklärt, in den vielen Dialogen, die einen verlieren als Zuschauer.
Ja, weil
es aber ist jede Erklärung ist ja auch Dummbatz dann.
Ist es Venom, wenn das frei ist? Kann es dann an dir hochklettern? Würde mich nicht mehr wundern, aber
ich kann das alles einfach nicht mehr ernst nehmen. Das tut mir leid, als großer Fan des Franchises, lange bevor vielleicht viele von euch sogar auf der Welt waren, war ich schon Fan von Mission Impossible. Und ich finde, mir tut das weh. Mir tut es physisch weh, das zu sehen, dass wir da an dem Punkt angekommen sind, an dem Tom Cruise mit einem leuchtenden USB-Stick davon geht in die Ferne. Und das ist jetzt das Ende des Franchises. Jetzt hat Jesus sein Artefakt und geht. Christi Himmelfahrt, hallo, tschüss.
Ja, so,
das ist ja das Ende, das wir hier gekriegt haben, oder? Ihm fehlt ja nur noch ein Heiligenschein.
Ja, also ich wette, der wird jetzt auch wie Tom Hardy in Venom mit der Entität in eine Wohnung ziehen. Und die mal, hey Ethan, you want some breakfast? So, und dann haben die da so ihre Buddy-Cop. Das würde ich gucken, dafür würde ich Geld zahlen.
Dann zieht er auch dafür immer eine VR-Brille an, wenn er mit ihr reden will, so wie in dem Film.
Ja, der baut. Was mich auch fragt.
Was war mich. So, ganz kurz.
Wer hat diesen Sarg gebaut? Und warum?
Ja, die Entität hat es bauen lassen in China und liefern lassen zu. Wie heißt der Bösewicht überhaupt nochmal? Gabriel?
Gabriel.
Zu Gabriel nach Hause. Es ist wirklich alles so blöd. Und weißt du, das ist von dem Typen, der Usual Suspects geschrieben hat. Wollt ihr mich gerade verarschen? Hm. Also der war ja natürlich auch weit hergeholt, aber der war halt spannend, konsistent in dem, was er erzählt hat, clever geschrieben. All das ist so weg für den Quatsch. Es wirkt wie von jemandem geschrieben, der gerade mal seinen Laptop aufkriegt.
Und darf ich, was ich auch nicht verstehe, wenn du schon mit dieser Entität in diesem Sarg reden musst, wieso brauchst du eine super tolle Gasmaske dafür? Was atmest du da ein? Atmest du da Entität ein? Ist die da? Sorry, es ist so doof.
Ich dachte, es wird gleich so Matrix-mäßig, dass er jetzt mit der Entität jetzt die Teil seines Bewusstseins wird.
Ja,
das habe ich wirklich gedacht, dass es jetzt darauf hinaus.
Er hätte auch sein können, dass er im Konstrukt ist und dass er dort gerade Neo sieht und sagt, Guns, lots of guns. Mhm.
Weißt du, überhaupt Gabriel und seine Motivation, das ist so ein bisschen wie in der Spionage-Parodie Kingsman. Da gibt's ja diesen Running Gag, dass Samuel Jackson quasi von World Leader zu World Leader läuft und ihm nur erzählt, was sein Plan ist und dann, er hat's mir erklärt und dann habe ich's verstanden.
Mhm.
So, und das ist ja eigentlich ein Running Gag in Kingsman. Du musst es nur richtig erklären und dann sind die Leute einfach auf deiner Seite, weil ist halt so. Aber so ist ja der Film, also die Prämisse zumindest, dass Gabriel so ist. Weil die Entität hat es ihm erklärt, in diesem geilen Sarg da. Aber Tom Cruise oder Ethan Hunt ist halt so krass der Auserwählte, dass er davon jetzt nicht.
Auch, dass sie das wirklich sagen, Auserwählter.
Der Auserwählte, also the Man of Man. Ich habe gedacht, so, habe ich mich verhört? Vielleicht habe ich auch irgendwas missverstanden im Englischen.
Also da musste ich schon hart mit den Augen rollen. Er ist der Auserwählte, er ist im Grunde. Sag doch Jesus, sag
die amerikanische
doch.
Präsidentin sagt zu ihm, du bist der Man of Man.
Ja, ja.
Also, hä?
Und die machen dann immer solche Sachen, wo ich sage, hey, you stand out now. Weißt du, so zum Beispiel Angela Bassett hat in dem Film nichts zu tun, absolute Verschwendung einer großartigen Schauspielerin. Mhm. Aber zum Schluss, in der letzten Szene, sie hat einen Sohn. Hey, you stand out now. Weißt du, Typ, der Ethan Hunt jagt und mir nicht mehr am Arsch vorbeigehen könnte. Hey, ist der Sohn von Jim Phelps. Hey, you stand out now. Weißt du? Und dieser Moment hat er andauernd. So, Luther Stickle hat in dem Film nichts zu tun, aber er ist auf einmal schwer krank. Hey, you stand out now. Und das macht er die ganze Zeit. Und ja, ich glaube, wir sind durch. Ich kann da auch echt nichts mehr zu sagen. Das hat mich traurig gemacht. Mich hat die U-Boot-Szene voll gecatcht. Mich hat auch diese Doppeldecker-Szene voll gecatcht. Aber das ist es halt, weißt du. Und Mission Impossible hat nicht nur von Stunts gelebt, muss ich auch dazu sagen. Mission Impossible hat Stunt-Set-Pieces immer gehabt, revolutionäre, aber das war für mich so das i-Tüpfelchen, weil das war ja halt Pacing, das war Agentenkram, das war Leichtfüßigkeit, das war super Sommer-Blockbuster und das ist so dröge. Das ist so dröge.
Mir kann auch niemand was anderes erzählen. Also es gibt Leute, die mögen den, die feiern den aus irgendwelchen Gründen. Also ich verstehe es einfach nicht. Ich wirklich, für mich ist weder die Action, noch die Spannung, noch die Schauspiel, noch die Gags, die Leichtigkeit, nichts ist davon da. Nichts. Nee.
Und es wirkt auch wie ein Katastrophenfilm, finde ich. Weißt du, dass in einer nicht lizenzierten Mission das Militär ihn absetzt im Beringsee. Das ist so Kong versus Godzilla. Wir transportieren jetzt King Kong dorthin und lassen den da raus, damit er assistiert, Godzilla in irgendeinem Film andere Monster auf die Fresse zu hauen. Mhm. Das ist nicht Mission Impossible. Ja. Und deswegen werde ich diese Roland Emmerich-Vergleiche, die lasse ich nicht los. Das ist richtig Roland Emmerich-Storytelling.
Ich meine, auch wenn du aus dem U-Boot raushüpfst und das andere, auch von dem noch so gestreift wird und so, es wirkt ja auch alles, das ist ja nicht echt so, ne? Also es ist auf einmal schon so im fantastischen Bereich, wenn einer von zwei U-Booten gerammt wird es halt überlebt und die sich wie so Seemonster, die sich verfolgen. Weißt du, es hat sowas wie, guck mal, der kleine Ethan Hunt, der aber der magische Auserwählte ist, kommt gegen diesen Gigantismus an.
Ja, es
ist so ein bisschen.
Also, albern ist halt ein Wort, das exorbitant viel benutzt wird und inflationär benutzt wird, aber dieser Film ist der Inbegriff von albern. Es ist wirklich Eskalation à la Fast and the Furious. Ist es einfach.
Weißt du, wen Mission Impossible dringend braucht?
Wen?
Tony Gilroy.
Ja?
Der kommt ja aus dem Jason-Bourne-Bereich. Der hat Jason Bourne erfunden. Und Gilroy, der würde wieder einen Spionagefilm draus machen.
Ich liebe übrigens, kennst du diese Memes noch, die es eine Zeit lang gab? Diese Jesus Christ, that's Jason Bourne.
Nee, kennst du die? Die kenn ich gar nicht.
Oh mein Gott! Und zwar, du siehst immer Leute, die irgendwas ganz Bescheuertes machen, wie irgend so ein Typen, der sich gerade, der von einem der Couch irgendwie auf den Boden springt und dann cut zu dem Typen, der auf dem Bildschirm guckt, Jesus Christ, it's Jason Bourne. Oder irgendeiner, der sich mault, Jesus Christ, it's Jason Bourne. Also immer, wenn solche Leute etwas tun, was krass sein soll, aber mega scheiße und lahm ist, dann cut zu diesem Typen, Jesus Christ, it's Jason. Du musst dir mal diese Memes reinziehen. Du kannst, glaube ich, bei YouTube finden, indem du eingibst, it's Jason Bourne Meme. Ja.
Ich glaube zumindest zu wissen, welcher Filmausschnitt da dagegen geschnitten wird. Weil das ist ja auch so ein Jason Bourne-Ding, dass der Name Jason Bourne, so wie bei John Wick, wird so erhöht, einfach dadurch, oh mein Gott, es ist John Wick. Was ist John Wick an? John Wick spielt ja damit. Und Mission Impossible versuchte das so retroaktiv zu machen. Mission Impossible war nicht, oh mein Gott, das ist Ethan Hunt.
Nein,
das war es nicht am Anfang.
Es ist recht, das ist ja die Antithese. Wenn Leute Ethan Hunt überall kennen, dann ist er ein scheiß Agent. Weißt du? Ethan Hunt ist ein Geist. Wenn Leute wissen, oh mein Gott, das ist Ethan Hunt, ich so, ja, dann machst du einen scheiß Job. Weißt du, John Wick ist der Baba Yaga. Das ist ein Killer, den die Unterwelt fürchtet, den man für die schlimmsten Fälle hired. Das heißt, den solltest du kennen und den solltest du besser nicht ans Bein pissen. So, aber Ethan Hunt, wenn du weißt, wer er ist, dann macht Ethan Hunt einen sehr, 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 sehr schlechten Job fürs IMF.
Das Ding ist, also John Wick ist so eine Figur, die haben es so geil geschafft, durch das Storytelling im ersten Teil, dir so einen Mythos aufzubauen, noch bevor du irgendeine Action-Szene mit ihm hattest. Er war halt der. Ja, du sprichst seinen Namen kaum aus vor lauter Angst. Und das Einzige, was dann Mikkel Nyquist ja dann dazu sagt, ist dieses I once saw him kill a guy with a pencil.
A fucking pencil.
Ne? Und dann deliveren sie sogar noch im zweiten Teil.
Ja, im zweiten Teil macht das ja. Und
jetzt der Vergleich zu Mission Impossible, pass auf. Der Vergleich zu Mission Impossible ist ja eigentlich, jetzt sind wir bei Steven Seagal angekommen. Steven Seagal ist in jedem Film Ex-Navy Seal, Ex-CIA-Officer, irgendwie sowas, ne? Tausend Sachen. Und ist immer Ex-Navy Seal, ist übrigens immer dabei. Anscheinend liebt Steven Seagal Ex-Navy Seals. Und der Film geht ja hin und drückt dann im Raum voller wichtiger Personen einen Ordner in die Hand. Und so, ich blätter mal durch, und dann blättern die Akte durch. Oh mein Gott, er hat das gemacht. Und er hat das gemacht. Und er hat das gemacht. Und recappen wirklich all diese Filme mit Filmschnipseln und allem. Es ist eigentlich der Steven Seagal-Weg. Statt uns einen Film zu geben, der die Figur auch nonverbal oder mit wenigem vorstellt, oder eigentlich müsste man ihn so nicht vorstellen, weil es der achte Teil, aber so retroaktiv eine Steven Seagal-Geschichte draus zu machen, war für mich definitiv der falsche Weg. Ich habe so viel mit dem Augen gerollt bei all diesen Dialogen und Momenten. Und vielleicht war sogar noch ein bisschen so gefühlt die Idee dahinter, es reicht nicht, dass irgendjemand sagt, oh mein Gott, das hat er gemacht und das hat er gemacht. Du musst noch Nick Offerman noch das sagen lassen. Du musst noch irgendjemand anderen reinbringen, der irgendwie halb berühmt ist und dann noch mal sagt, wie geil Tom Cruise ist. Und das macht diesen Film zu einem etwas besseren Steven Seagal-Veranstaltung, weil hier macht wenigstens Tom Cruise wirklich alles dann selber.
Tja, ich bin fertig. Ich kann ja, dazu nichts mehr sagen. Ja. Du, willst du noch einmal extra Kopfschütteln für Jim Phelps Junior Ding?
So. Also auch das hat ja der Story nichts beigetragen. Absolut. Warum macht man sowas? Es war ja nicht für die Story. Wofür? Es ist ja egal, damit er am Ende sagen kann, ich vergeb dir übrigens, ja, du hast meinen Papa getötet.
In einer sehr merkwürdigen Szene.
Wie die Waffe da so hinhält.
Weißt du, woran mich das erinnert hat? Weißt du, google das mal, ich schick dir das jetzt. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Kennst du, ist eine meiner Lieblingscomedies, kennst du Step Brothers mit Will Ferrell und John
Cena? Ja, natürlich kenne ich Step Brothers. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, du erinnerst dich nicht an unsere Gespräche.
So. Kennst du die Umarmungssequenz?
Da kann ich mich jetzt mit Adam nicht Scott. So dran erinnern.
Die schicke ich dir mal eben. Bitte ja, guck sie dir jetzt an. Ich will deine Live-Reaction haben. Okay. Sag mir, dass das nicht der Abschied war zwischen Jim Phelps Jr. und Ethan Hunt.
Okay, ich mach's auch. Ihr so draußen könnt das auch machen.
Ja, guckt das jetzt auch alle Zeit gleich. Das ist eins, da habe ich so krass gelacht.
Also, wenn ihr Step Brothers Hug eingibt auf YouTube, findet ihr den gleichen Clip.
Sprüh mal vor zu Sekunde 27.
Okay, I see. Ja, das ist es wirklich. Das ist ein guter Vergleich.
Ja. Das war 1:1, das Ding, das hat auch nicht aufgehört.
Du siehst, wie die Schauspielerin im Hintergrund Character breakt.
Ja, bei dem Film ganz häufig übrigens. Die
kann nicht.
Die Outtakes von Step Brothers sind neben Anchorman die lustigsten Outtakes auf der Welt. Die kannst du nicht gucken, wie häufig. Und dann merkst du auch, wie brillant Will Ferrell und John C. Reilly sind, weil sehr viel von deren Banter ist improvisiert. Ne? Und manche Takes, du siehst, die haben sich so krass zum Lachen gebracht. Es ist so geil. Also die Outtakes von Step Brothers Online sind der Hammer.
Mhm.
Ja. Alright, wir sind durch. Diese Mission, wir haben uns leider entschieden, sie anzunehmen und jetzt hat sie uns zerstört. So, und deswegen, dieser Film hat uns in 170 Minuten zerstört.